So, jetzt haben alle einmal so gesagt. Gut.
So.
So.
So, so.
So, so.
So.
So, so, so.
Herzlich willkommen zu Soztrepp, der Falltür zur soziologischen Hinterbühne. Wir sind Theresa, hallo. René, sag doch mal hallo.
Hallo.
Ajit.
Hallo.
Und Paul.
Hallo.
Was bisher geschah? Wir sind ein Podcast, der sich im Rahmen des DGS-Kongress 2020 gegründet hat, einfach weil wir Geselligkeit, Raucherpausen, Alkohol in den und vor allem zwecklose Plaudereien in den Kontext des digitalen Kongresses zurückholen wollte. Und das hat uns so viel Freude gemacht, dass wir absolut nicht davon Abstand nehmen wollen, weiterzumachen. Ein Hoch auf diese Redewendung. Wir sind alle wissenschaftliche Mitarbeitende bzw. SoziologInnen in einem universen Kontext im Moment. Und das ist die absolut perfekte Überleitung zu unserem heutigen Thema. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit dem Thema Angst in Bezug auf unseren Job. Und deswegen kann ich das gerne nochmal betonen. Im Moment sind wir alle Soziologen in einem universitären Kontext. Und ich hoffe, dass das schon der Input ist, dass meine Mitpodcastenden Lust haben zu beginnen.
Ich habe Angst.
Die Angst, das ist die Angst, es ist die Angst vor dem ersten Wort. Kleine, große Ängste. Ne? War so ein bisschen das, was ich mir am Anfang überlegt hatte. Wir hatten ja schon mal, vielleicht das kann man ja schon sagen, wir haben uns schon noch mal zwischendurch getroffen und drüber nachgedacht, wie gehen wir jetzt irgendwie vor, was machen wir vielleicht anders, was machen wir irgendwie neu. Und wir wollten jetzt vor allem halt, weil wir den DGS-Kongress jetzt nicht mehr haben, uns jetzt mal einfach spezifischen Themen widmen. Und Angst ist dann eigentlich eines gewesen, was interessanterweise relativ naheliegend war. Und weil es doch irgendwie auch unsere, ich würde sagen, unsere beruflichen Situationen, aber auch unser alltägliches Schaffen immer so ein bisschen mitbegleitet und das mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt. Deshalb kleine oder auch große Ängste vielleicht in dem Zusammenhang.
Ich meine, das, was ihr ja auch hattet, also was René und Ajit ja schon schön sozusagen vorskizziert haben, ne? Finde ich sozusagen diese kleinen Ängste im Alltag, vielleicht auch gerade jetzt, weil Theresa das angesprochen hat, ne? Corona-bezogen, so ein Gefühl von, weil man ja niemanden mehr sieht, deswegen ist ja auch schön, dass wir uns sehen, ein bisschen so eine Angst, eigentlich immer zu langsam zu sein, ne? Also was ja, glaube ich, mit dem, was Theresa angesprochen hat, ne? Also wo kommt die nächste Stelle her, wie lange bleibt man dabei? Irgendwie auch so ein Gefühl ist, gerade jetzt sieht man halt keinen und man hat das Gefühl quasi, die, ne, die Corona-Sammelbände und Texte sprießen nur so raus und man selber sitzt so da und kommt halt irgendwie zu langsam vorwärts, obwohl das vielleicht gar nicht stimmt. Also sozusagen wirklich so eine Idee, ne, so eine Angst heraus aus so einer Art, ja, vergleichen klingt blöd, weil das dann immer schon in sowas Konkurrenzmäßiges reingeht, ne? Aber irgendwie so eins, so eine Idee von irgendwo muss es ja herkommen, ne? Und irgendwie will man vorwärts kommen oder so.
Ich wollte vielleicht nur ganz kurz noch zur Einordnung. Also das Thema der prekären Situation in der Wissenschaft und das Thema der strukturellen Rahmenbedingungen, der rechtlichen Lage, all dieser Probleme, die es da gibt, das ist ja ein Thema, das man jetzt auch ganz systematisch angehen könnte und da sich anschauen könnte, okay, welche Folgen hat das Wissenschaftsarbeitszeitgesetz und so weiter und so fort. Das sind ja auch Themen, die an anderer Stelle durch Bündnisse, Gewerkschaften und so weiter und so fort thematisiert werden, mehr oder weniger erfolgreich. Das ist jetzt nicht ganz unser Ansatz, dass wir das alles aufarbeiten wollen. Ja, da sind andere Leute besser drin als wir. Was wir jetzt hier machen, ist eher sozusagen, wie das sich alltäglich niederschlägt vielleicht. Ja, und das auch an Stellen. Ich denke, dass wir alle auch in mehr oder weniger, also Ajit hat das ja schon angedeutet, wir sind alle in Beschäftigungsverhältnissen im Moment, aber das, die einen gehen noch länger, die anderen gehen noch kürzer. Und ich denke, dass die meisten von uns eigentlich ganz, ganz zufrieden sind, sozusagen im Vergleich. Also es geht nicht darum, jetzt konkret sozusagen, dass wir böse Chefs hätten, vor denen wir jetzt ganz besonders persönlich Angst haben. Also ich glaube, darum geht es uns im Detail nicht. Die strukturellen Zusammenhänge, in denen wir stecken, die das produzieren. Aber das muss ja nicht nur das sein. Das können auch andere Ängste sein, die vielleicht gar nicht so sehr nur an den Beschäftigungsverhältnissen hängen.
Also prinzipiell würde ich auch sagen, dass das eigentlich auch eine produktive Kraft ist. Ne? Also ich finde, mich macht das sozusagen durchaus produktiv. Also zum Beispiel, weil wenn ich dran denke, wenn man Vorträge hält oder so. Also ich habe jedes Mal, also Angst, na doch, schon auch. Also man ist jedes Mal irgendwie aufgeregt. Ne? Man kann das Publikum nicht einschätzen. Wie sind die drauf? Muss man das, ist quasi, macht man es zu ernst? Macht man es zu locker? Ist es zu wissenschaftlich? Ne? Muss man es runterbrechen? Ist es zu sehr an ein Teilpublikum adressiert? Und ich habe immer das Gefühl, dass zumindest diese Form der Angst, also das kenne ich immer, dass ich quasi bessere Vorträge halte, wenn ich vorher aufgeregt und wirklich, also nicht nur aufgeregt, sondern wirklich Angst. Ich habe immer, also das hat ein bisschen nachgelassen. Ich hatte früher wirklich einen Fluchttrieb vor, also ich kann mich noch daran erinnern, bei der ESA in Genf, da war ich wirklich so dermaßen panisch, dass ich weiß noch, kurz davor mit einer Kollegin bin ich da irgendwie am Genfer See rumgelaufen und ich habe sie, glaube ich, wirklich eine halbe Stunde zugelallert und habe gesagt, ich will das nicht vortragen. Ne? Und das, obwohl ich ja, also ich würde schon sagen, dass ich ein bisschen vortragstechnisch unter die Kategorie Rampensau manchmal falle, aber trotzdem ist das was so, ne, das war, ich, also wirklich, ich weiß noch zutiefst, ich wollte das nicht und ich wollte das nicht tun müssen und man muss es aber tun und das ist das, was einen, glaube ich, sozusagen genau aus dieser vielleicht Angst vor dem Publikum und wie man ankommt und so, dann dazu führt, dass man natürlich aufmerksamer ist und das ist zumindest, das ist mal so eine kleine Angst, die ich immer sehr produktiv finde, weil wenn sie nicht da ist, dann mache ich echt Scheiße. Also dann kommt oft sowas raus, wo man danach, ne, wo man so un, ne, wo man dann zu lässig, zu nachlässig, zu flabberig war oder so und sich danach irgendwie ärgert, weil, und manchmal habe ich wirklich das Gefühl, es lag daran, dass die Angst nicht da war.
Also ich würde auch gerne das Thema Ängste vor Vorträgen aufgreifen. Was ich interessant finde, ist, dass das so in meiner Entwicklung so durch schräge Phasen durchgelaufen ist, wo ich auf der einen Seite dachte, so man würde vielleicht mit der Zeit irgendwie professioneller oder entspannter werden, habe ich auch beobachtet, dass man irgendwie immer mal wieder in neuen Kontexten wieder mit so ganz komischen, neuen, frischen Ängsten konfrontiert wird, die manchmal so gruselig sind. Ich habe so, was ich zum Beispiel ganz, ganz dramatisch manchmal finde, ist, wenn man so in einer Session ganz spät dran ist, als letzter Vortrag zum Beispiel, wo man am Anfang noch so gelassen ist und man so die Situation auscheckt und man ungefähr weiß, wie das Publikum drauf ist und so weiter. Aber jeden Vortrag, den man sich dann anhört aus der Session so davor, desto gruseliger wird es einem dann. Und ich weiß noch, ich habe irgendwann mal auch einen Tag in einer Konferenz gesessen und dann war die Session vor mir dran und der letzte Vortrag von dieser Session, bevor ich dann dran gewesen wäre, da musste ich dann auch rausgehen und ich habe mich tatsächlich auch ernsthaft mal übergeben, wo ich danach dachte so, nee, ich war einfach nur krank, aber hat es echt noch so kreislaufmäßig so weggehauen. Dann war eine Pause und dann ging es auch und man spurt dann auch und es funktioniert. Aber ich finde es total verschärft, dass diese beinahe so kindliche Aufregung immer wieder kommt und dass man durchaus immer mal wieder mit Kontexten konfrontiert ist, wo man auf einmal merkt, man fängt wieder von vorne an und man ist wieder total am Absaufen und fix und alle mit den Nerven. Währenddessen läuft es dann witzigerweise. Also in meinem Fall zum Beispiel. Aber Chapeau, was da mit einem immer wieder passiert.
Wir haben jetzt das Thema ja schon schön auf die Vortragsängste geleitet, was ja natürlich auch zur Hinterbühne und Vorderbühne natürlich perfekt passt. Wir könnten jetzt ja mal versuchen, das irgendwie so ein bisschen systematisch aufzudröseln, welche Formen von Ängsten und was die Zusammenhänge sind, weil also aus meiner Beobachtung kann man da, glaube ich, differenzieren. Es hängt das am Publikum. Also habe ich Angst vor dem Publikum, wo ich mir denke, so, naja, da sitzen jetzt halt irgendwelche drei Leute, die sich für das Thema eh nicht interessieren und die gerade irgendwie einen Platz zum Aufwärmen gesucht haben im Publikum. Oder ist das jetzt hier der Vortrag vor allen meinen zukünftigen Gutachterinnen und Gutachtern und allen wichtigen Personen in dem Feld? Ist das ein Vortrag, also sitzt vielleicht möglicherweise sogar der eigene Chef, der eigentlich, oder die Chefin, die eigentlich kennen, was man macht, aber vor denen man sich doppelt nicht blamieren möchte im Publikum. Also gibt es so vielleicht auch andere Personen, ja, vor denen man besonderen Respekt hat. Dann, ich glaube, natürlich spielt mit rein, was ist das eigene Thema? Ist das was, worüber man vielleicht schon seine Doktorarbeit geschrieben hat und wo man den achten Vortrag drüber hält? Und wo man weiß, wie es laufen wird und wo man schon weiß, welche Fragen kommen? Oder ist man bei einem neuen Thema, und da sind wir vielleicht auch wieder bei einer anderen Angst, wo man gerade sich den Forschungsstand so aufgearbeitet hat und mal was Neues irgendwie zu dem Thema, man denkt so, da arbeite ich jetzt dran, da halte ich einen Vortrag dazu und dann für so ein ganz neues Thema nochmal ins Haifischbecken reinspringt und irgendwie das gerade ganz frisch durchstiegen hat und nicht 3 Jahre drüber nachgedacht hat, ist, glaube ich, das Potenzial für Versagensangst, glaube ich, höher. Und dann, wie Theresa schon beschrieben hat, so, wer sind eigentlich die Vorvorträge? Wenn man vorher 3 so Vorträge hat, die man aus seiner subjektiven Perspektive, naja, eher so nicht so doll fand, dann ist es vielleicht, hat man vielleicht nicht ganz so viel Angst, wie wenn man davor vielleicht noch zum gleichen Thema merkt, so, oh, da hat jetzt aber hier jemand aus einer anderen Richtung ganz schön vorgelegt und da muss ich jetzt mithalten können.
Aber bist du der Meinung, hast du irgendwie ein System darin beobachtet, wann du mehr oder weniger aufgeregt bist? Weil das ist genau das, was ich immer wieder so schräg finde, dass ich mich selber sehr darin überrasche, wo ich plötzlich aufgeregt bin. Und dass ich in manchen Kontexten, wo ich vorher erwarten würde, oh, das zieht dir jetzt den Boden unter den Füßen weg, auf einmal auf eine ganz komische Art und Weise gelassen und souverän irgendwie mit der Situation umgehe und dann in manchen Situationen so aufgeregt bin und denke so, meine Güte, du kennst die Beteiligten doch alles, so what? Hast du da irgendwie schon mal so eine Regel beobachtet, wo du sagst, aha, vor dem Profen habe ich Angst und deshalb bin ich da aufgeregter?
Ja, ich glaube, dass man das schon anhand der Kategorien, die ich gerade genannt habe, machen könnte. Ich nehme an, dass es auch psychologische Theorien oder vielleicht sogar soziologische Theorien dazu gibt, die was mit Kontrolle über die Situation und Routinisiertheit und so weiter zu tun haben. Also das könnte man jetzt sicherlich, können wir jetzt ad hoc machen, aber das könnte man, da gibt es sicherlich Publikationen dazu, haben wir jetzt nicht recherchiert. Aber ich glaube, das hat was mit Kontrolle über die Situation, Routiniertheit und auch Erwartungen dessen, was die anderen von einem erwarten, zu tun. Erwartungserwartung, ganz klassisch.
Ja, da sind jetzt irgendwie ganz viele spannende Punkte dabei, wo ich jetzt gerade überlege, wo ich eigentlich bei den 1000 Sachen anschließen soll. Kontrolle finde ich ist ein ganz interessanter Aspekt, aber vielleicht vorher nochmal zu dieser, sagen wir mal, zu dem Zielpublikum. Das ist ja etwas, was man ja weitestgehend überhaupt nicht steuern kann. Also insbesondere je größer die Konferenzen sind und je mehr Sessions parallel laufen, desto kontingenter ist gewissermaßen das, was dich da quasi in diesen Räumen erwartet. Wenn es jetzt irgendwie so, ich sag jetzt mal, Sektionstagungen sind oder Midterm-Konferenzen, dann ist das alles ein bisschen kondensierter und dann hat man vielleicht schon eher so eine Vorstellung davon, wer da vor dir sitzt. Das kann natürlich teilweise einschüchternd sein, aber ich habe auch schon erlebt, dass es manchmal sogar echt schön ist, wenn man dann mitbekommt, dass halt bestimmte Leute, vielleicht jetzt auch Professorinnen und Professoren, irgendwie in dem Publikum mit drin sitzen, weil du halt irgendwie jetzt kurz vorher mal einen Text gefunden hast, wo du die besagte Person zitierst und dann hast du quasi die Möglichkeit, direkt mit denen zu reden. Also ich finde, das ist sogar, also es ist zwar währenddessen, es ist erst ein bisschen erschreckend und irgendwie auch ein bisschen weird und ein bisschen unheimlich, weil du ja dann irgendwie auch Schiss hast, zitierst du die jetzt an der richtigen Stelle oder hast du vielleicht ein Argument falsch verstanden? Aber wenn dann die Person das auch noch aufgreift und du dann mit der ins Gespräch gerätst, dann können tatsächlich auch mal mitunter ganz wunderbare Momente irgendwie entstehen. Ja. Das andere zur Kontrolle, das wollte ich noch sagen, weil da habe ich mir auch durchaus lange Zeit Gedanken drüber gemacht. Das mache ich jetzt an der Stelle vielleicht nur kurz, wir kommen wahrscheinlich nachher nochmal drauf zu sprechen, aber ich habe einfach irgendwann angefangen, Manuskripte auch zu schreiben. Ich habe ganz am Anfang, als ich Vorträge gehalten habe, das weiß ich noch, das war so vielleicht so ein bisschen wild, ein bisschen Rock'n'Roll, keine Ahnung. Da habe ich dann einfach Vorträge quasi nur mit PowerPoint gehalten und mich dann quasi an den Folien dann entlang gehangelt. Musste aber dann irgendwann feststellen, dass das mit der eigenen Redezeit nicht unbedingt korrespondiert. Also ich habe dann viel länger geredet, als dann eigentlich Zeit zulässig gewesen ist. Und das kann dann auch manchmal auf Konferenzen, dann kommen wir nachher wahrscheinlich in die Bereiche der Peinlichkeit rein, echt unangenehm sein, wenn du dann so gnadenlos überziehst und du dann irgendwann auch schon mal Publikum siehst, oh, irgendwas läuft dir gerade nicht so ganz gut. Und da habe ich mir quasi über die Manuskripte eigentlich wieder so ein bisschen Sicherheit und vielleicht ein bisschen Kontrolle geholt. Kontrolle, die ich ja sonst eigentlich nicht habe.
Aber da vielleicht ganz kurz dazu. Ich meine, das ist vielleicht jetzt auch, da werden jetzt die Vortragsprofis sagen, ja, selber schuld, nicht oft genug geübt und so weiter. Häufig hängt das natürlich auf den Umständen zusammen. Meine Erfahrung ist lustigerweise eine ganz andere. Das kann idiosynkratisch sein, ja. Aber ich schreibe mir natürlich auch meine Vorträge mittlerweile, ja. Ich schreibe mir einen Text. Gerade bei Themen, bei denen ich vielleicht noch nicht ganz so sicher bin. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und dann muss da jedes Wort sitzen, mit dem Diskurs nochmal genau wiedergeben und das und hier, jenes Argument, jede Positionierung und so weiter. Aber dann finde ich es in der Vortragssituation mit dem geschriebenen Text viel schwieriger, weil dann ist man ein bisschen fahrig in der Situation, dann rutscht man von der Zeile weg, dann hat man das Publikum nicht so ganz im Blick. Es fehlt einem sozusagen der natürliche, dynamische Umgang mit der Situation. Das kann Übung im Umgang mit dem Text vortragen sein. Aber Und dann merkt man so, oh, ich habe mich jetzt bei diesem Satz verhaspelt, ich lese den nochmal, das macht einen dann nochmal unsicherer, dann ist man viel zu schnell. Und also ich persönlich, in meiner subjektiven Erfahrung sind Vorträge, die ich geschrieben habe, wenn ich die nicht wirklich so oft geübt habe, wie man es eigentlich machen soll, dann im Vortrag selbst viel stressiger. Sie nehmen dafür den Stress vorher ein bisschen raus.
Also finde ich auch ganz spannend. Ich glaube, also ich hatte ja das irgendwie in einer der letzten Sachen schon mal erzählt, ne? Einer meiner schlechtesten Vorträge war einer, der geschrieben war. Deswegen finde ich das ganz spannend. Wobei ich glaube schon, dass das Sicherheit braucht, also Sicherheit schafft und vor allen Dingen, dass wenn man das richtig gut kann, ne? Also die besten Leute, Vortragenden sind, glaube ich, diejenigen, die einen geschriebenen Vortrag haben, den sie vorlesen und du kriegst nicht mit, dass sie vorlesen. Und das ist ganz schön schwierig. Aber ich habe auch überlegt jetzt zu dem, was René gesagt hat. Ich glaube, ich kann das gar nicht so differenzieren, wer mir mehr Angst macht oder so. Also ich habe ja auch manchmal so Vorträge im außeruniversitären Bereich und die finde ich manchmal viel, die machen mir manchmal viel mehr Angst, weil ich da immer das Gefühl habe, so dieses, da kommt dann einer und sagt, und dafür kriegen Sie Geld? Ja, oder was für ein Gelaber? So, oder was soll das für ein Scheiß? Das passiert eigentlich nie. Also meistens sind die harmlos, ne? Man kann mit denen schon gut umgehen. Aber das ist was, was mir immer viel mehr Angst macht, als wenn ich weiß, da ist ein Prof, wo ich weiß, oder eine Profe, von der ich weiß, ah, ich weiß, welche Theorierichtung die hat, ne? Ich weiß, aus welcher Perspektive sie kritisiert und ich kann dann die Kritik vielleicht auch einordnen. Das ist sozusagen bei fremderen Menschen sozusagen viel schwieriger einschätzbar, macht mir dann manchmal viel mehr Angst, so dieses, kommt das jetzt an? Zumal ja deren Anforderung an Wissenschaft eine andere ist als jetzt unsere oder die von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, ne? Das heißt, du weißt dann manchmal gar nicht, was wollen die jetzt? Und dann denkst du, Gott, wollen die jetzt was richtig, was so richtig hardcore wissenschaftlich klingt oder wollen die was Unterhaltsames? Wenn die was Unterhaltsames, ne? So, also da habe ich gemerkt, dass ich da manchmal viel aufgeregter bin. Also so, als ich noch Science Slams gemacht habe oder so, das war jedes Mal eine Hölle. Aber deswegen fällt mir das gerade ein, weil Ajit das gesagt hat mit dem, also jetzt das verknüpft mit dem Vortrag schreiben. Ich habe das Gefühl, dass ich manchmal so eine Art, wissenschaftlich würde man sagen, so ein Edgework betreibe. Also ich glaube, dass man dort spannende Vorträge hält, auch für sich und gute Vorträge, die sozusagen an den Grenzen des eigenen und der Angst arbeiten. Ne? Also wenn man sich quasi Situationen aussetzt, wo man kurz davor denkt, scheiße, wird das gut gehen? Also das heißt, und das ist das, wo ich finde, also das eine ist, dass ein Vortrag ja immer eine Performance ist, aber es ist auch was, wo ich immer wichtig finde, wie fühlt sich das für einen selbst an? Und da merke ich, glaube ich, dass so eine Art riskantes Edgework bei mir so eine Rolle spielt. Also zum Beispiel habe ich irgendwann festgestellt, ich weiß nicht, ich habe eine Zeit lang habe ich wirklich mega, also zu viele Vorträge gehalten, so 20 Stück oder so. Also das weiß nicht, ob das jetzt viel ist, aber es war schon irgendwie viel so, ne? Und ich habe dann gemerkt, wie ich dann angefangen habe, manchmal mit wie wenig Vorbereitung kannst du noch einen Vortrag halten. Das ist natürlich vielleicht eher noch im außeruniversitären Bereich, ne? Wenn du manchmal so denkst, so, okay, 16 Uhr ist der Vortrag, 13 Uhr fängst du an, dir Gedanken zu machen. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen, vielleicht ist das quasi so ein Risikoverhalten, ne? So wie Bungee-Jumping oder irgendwie Free-Climbing oder so, so dieses, so einen Kick noch draus zu haben, den man sich dann damit produziert, so. Und das ist, ich weiß noch, bei einer der späteren ESAs, also da habe ich das Gefühl, ich habe zum Beispiel vor den internationalen Tagungen viel weniger Angst als vor den nationalen, weil du immer weißt, da gehst du unter, die haben dich irgendwie halb schon wieder vergessen, die machen eh was anderes und du findest immer noch jemanden, das hilft bei mir als zum Angstmanagement. Ich suche dann immer gezielt irgendwas und suche gezielt eigentlich auch was Schlechtes, so, weil das beruhigt mich, wenn ich irgendjemanden finde, wo ich denke, na, das schaffe ich auch noch so halbwegs. Ne? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber das beruhigt einen dann so ein bisschen, dass man denkt, okay, weil vorher, ne, so in der Erwartung denkt man, da kommen die International sonst irgendwas. Ja, und dann kommt halt irgendein Russe und diskutiert irgendwie, ob Alkohol nun ein Getränk oder was zu essen ist. Und dann weißt du, okay, das klappt schon irgendwie. Bei den Nationalen, ne, wo, das hat ja René vorhin auch gesagt, vielleicht die späteren Gutachter und sonst irgendwas drin sind, die einen vielleicht nicht so leicht vergessen, das finde ich dann manchmal viel, viel gruseliger. Und deswegen, auf so einer, also um damit zu schließen, habe ich irgendwann mal auf so einer ESA-Tagung, das war wirklich dann, sage ich mal, so radikal oder so, in Turin war das, da habe ich halt in der Mittagspause so einen Vortrag zusammengekloppelt, ne? Um nochmal ein bisschen vielleicht dann doch wieder Spannung und Angstgeladenheit reinzukriegen. Ne? Also klappt das oder klappt das nicht, aber irgendwann fliegt man damit sicher auch auf die Nase.
Ja, also ich würde das auch gerne nochmal aufgreifen. Was ich interessant finde, ist, dass man vielleicht verschiedene Phasen unterscheiden kann. Also ich bin noch immer noch relativ jung, ich bin noch relativ früh in meiner Wissenschaft. Nur damit wir das jetzt mal geklärt haben. Ich bin noch jung.
Egal. Damit das mal raus ist.
Ich bin noch relativ früh in wissenschaftlichen Arbeiten, also nicht in wissenschaftlichen Arbeiten, sondern in meinem Dasein als Wissenschaftlerin. Und ich bin auf jeden Fall so aufgeregt vor Vorträgen, dass ich die auf jeden Fall immer sehr diszipliniert vorbereite, so, also bis heute, dass ich auf jeden Fall schon eine ziemlich gut strukturierte Präsentation vorher habe, geschriebenen Text und so weiter, ob ich das dann frei halte oder vorlese, ist eine andere Geschichte. Das finde ich nämlich sehr interessant, so bei so Fortgeschrittenen, das habe ich auch teilweise bei euch beobachtet, dass ihr in der Lage seid, am Abend vorher erst eure Präsentation fertig zu machen. Ich bin auf jeden Fall so aufgeregt, dass ich gerne schon, bevor ich abreise und zu einem Ort hinfahre, die Präsentation fertig habe, das ausgedruckt habe, etc. So, das wäre so diese erste, also vielleicht ist das etwas, was sich so in der Zeit ein bisschen entspannter und routinierter irgendwie gestaltet. Aber dann ist ja auch nochmal dieses so, ich bin vor Vorträgen so wochenweise gerne mal aufgeregt und gespannt und man freut sich so irgendwie auf diesen Auftritt hin. Aber dann nochmal diese Situation kurz vor Peng. Und das ist für mich nochmal was, dieses, da gab es halt nochmal so andere Angstmomente. Und was ich total spannend finde, ist, wenn man anfängt, bei sich solche Körpersymptome zu beobachten. Zum Beispiel, wenn man seinen geschriebenen Text vor sich hat und auf seinen Text guckt und sieht, dass er wackelt. Und man auf einmal mitkriegt, oh shit, ich zitter. Und dann denke so, scheiße, offenbar habe ich Angst. Und da habe ich jetzt mittlerweile so eine Selbsttechnik entwickelt, dass diese Idee, dass ich das, ich muss das mittlerweile, frame ich das um. Das fand ich das Schöne, das hat Paul schon gemacht, dass man zwischen Angst und Aufregung unterscheiden kann. Also das eine wäre irgendwie so, es ist etwas, was man nicht will, von dem man irgendwie weg will, versus so, ich fieber einer Bühne entgegen, weil in Lampenfieber steckt ja, so auf der einen Seite denken viele Leute, man hätte Angst vor den Lampen, aber eigentlich geht es darum, dass man den Lampen entgegenfiebert. Und seitdem ich das so umgedreht habe für mich, ich habe jetzt Bock, den Scheiß, den ich hier vorbereitet habe, der ein schlagkräftiges Argument enthält, was auch immer, den will ich euch jetzt hier präsentieren und das wird das Ding. Und dass mir denn diese Körpersymptome jetzt nicht mehr so sind, so scheiße Fluchtreflex, sondern ah shit, du hast voll Bock drauf und jetzt wuppen wir das und jetzt rocken wir das. Das ist für mich jetzt auf einmal, das ist eine Selbsttechnik, die mir auf einmal hilft, dieses Angstding als ein Entgegenfiebern umzuframen. Und seitdem kann ich das auch viel freudvoller erfahren. Aber ja, also wahrscheinlich können wir so verschiedene Phasen auch noch differenzieren oder so verschiedene Episoden, wo Aufregung, Angst vielleicht was Unterschiedliches bedeutet und was mit so unterschiedlichen Konnotationen einhergeht.
Ja, ich kann das eigentlich nur bestätigen. Ich wollte noch kurz was dazu sagen, zu dem, dass die älteren Herrschaften hier in der Runde offensichtlich dazu in der Lage sind, halt irgendwie noch so in den Mittagspausen irgendwelche Vorträge fertig zu klöppeln. Das kann einerseits dem Umstand geschuldet sein, dass man tatsächlich jetzt nicht vorher fertig bekommen hat. Das andere ist aber auch diese innere Unruhe, dieses Manuskript oder was oder die Folien quasi noch bis zum letzten Moment optimieren zu wollen. Ja, das ist und das hat schon fast was Manisches teilweise auch. Also da würde ich sogar fast schon sagen, also mit je mehr Erfahrung man sammelt, desto eher ist man vielleicht sogar in der Lage, auch schon mal so sein grobes Skript irgendwie fertig zu kriegen. Aber dann geht sozusagen dieses Feinschliff Denken und diese Feinschliffarbeit halt irgendwie los, und das kann einen teilweise auch ganz schön wahnsinnig machen, tatsächlich. Eigentlich habe ich noch was anderes sagen wollen, aber ich glaube, jetzt habe ich das wieder vergessen.
Häufig ja sogar bis in die Session hinein, also wenn man vorher drei andere Vorträge gehört hat, die, wenn es eine thematisch geschlossenere Session ist und dann, ja, wie die Kollegin gerade eben schon gesagt hat, da wollte ich nochmal kurz drauf eingehen, oder dann merkst du, ja, den Exkurs zu Simmel, den mache ich jetzt nicht noch, weil der war ja im vorherigen Vortrag schon, und dann passt man das noch so während des Vortrags, zieht man noch den Stift raus und malt nochmal kurz in seinem Manuskript hervor, oder also das gibt es ja bis in die letzte Sekunde des Vortrages noch.
Ich glaube, das ist auch so ein Ding, ne? Diese Balance zwischen zu viel Vorbereitung hilft vielleicht, die Angst zu bearbeiten, aber am Ende geht es ja doch auch, finde ich, halt immer um die Performance des Vortrags, ne? Die unabhängig von all dem, was aufgeschrieben oder in Folien gepackt ist. Ihr wollt noch was zu Theresa sagen, was ich spannend finde, ist, was mich immer beruhigt ist, von daher ist das schade, weil das beim DGS-Kongress natürlich nicht beobachtbar war. Wenn man genau aufpasst, dann kriegt man oft auch mit, wenn man so Profs oder so gestandene Leute öfter sieht, ne, dann sieht man nämlich auch deren körperliche Aufregungsmomente. Und dann siehst du auch, die fangen an, mit den Beinen zu wackeln, ne, so, weil du auch merkst, oh Gott, ja, gleich wollen die auch was fragen und wissen nicht genau, wie die anderen drauf reagieren. Oder die müssen auch nochmal Pipi oder so. Und das, wenn man da, also das finde ich auch manchmal ganz spannend, so, ne, wo wir immer gesagt haben, das fehlt uns ja auch sozusagen im Digitalen, dieses Beobachten der anderen, was natürlich dann auch so eine Form ist von, wo ich mich die Frage stelle, also müssen gute Soziologinnen und Soziologen quasi irgendwie auch Angst vor Vorträgen haben, weil das im Endeffekt irgendwie ein Antreiber ist, ne?
Das ist mir auch das wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte zu diesen ganzen, also das mit dem Lampenfieber, das fand ich sehr, sehr schön beschrieben, Therese. Da kann ich voll andocken und tatsächlich im Sinne auch, dass das, also man kann ja auch Erfahrungen aus anderen Feldern, die man irgendwo gesammelt hat, ja mitnehmen. Also zum einen ist das, was wir dann tun, in dem Moment ein Bühnenformat. Das heißt, wir stehen also vor irgendwelchen Leuten, vor mehr oder weniger bekannten Leuten und wollen die halt in diesen 15 Minuten, die uns dann verbleiben, ja vielleicht sogar nicht nur unterhalten, sondern in irgendeiner Form sogar auch informieren. Das wäre das Schönere, also das wäre sogar noch das Schönste, wenn beides funktionieren würde tatsächlich in dem Zusammenhang. Aber also ich mit meiner Erfahrung so aus dem Sport habe halt irgendwann angefangen, mich vor Wettkämpfen halt auch, also je älter ich wurde, mich vor Wettkämpfen halt noch konzentrierter oder noch ritualisierter vorzubereiten. Und das habe ich tatsächlich halt irgendwann in einer gewissen Form halt auch für Vorträge adaptiert, sodass ich da halt irgendwie für mich so eine gewisse Spur finde, die zwar nicht immer dasselbe Schema abwickelt, aber die mir zumindest eine gewisse Ruhe und Gewissheit gibt, dass ich weiß, okay, und jetzt kommt als nächstes dann halt der Vortrag. Und dass man sich dann halt irgendwie auch so ein bisschen, also dass man dann auch vielleicht so ein bisschen mit der eigenen Aufregung spielen kann. Das so ein bisschen hochtreiben oder runtertreiben, Puls hochtreiben, runtertreiben und so weiter und so fort.
Hast du an Wettkämpfen teilgenommen? Gleich mit?
Ja, in meinem früheren Leben.
In was für einer, was hast du gemacht?
Naja, Schwimmen und Fußball. Also Fußball dann viel, viel intensiver. Aber Schwimmen ist natürlich dann dieses Momentum, dass du dann halt auf den Startblock kommst und dann geht halt irgendwann dieser Schuss los und du musst halt dann genau da sein. Das, und diese Aufregung davor, das ist schon wahnsinniger Druck. Also ordentlich Adrenalin, was da halt irgendwie hochgeht und dann musste irgendwie funktionieren. Das heißt ja nicht, dass man das immer eins zu eins adaptieren kann. Es gibt genügend Beispiele, wo man auch an solchen Sachen gescheitert ist, oder das heißt gescheitert, aber wo das einfach nicht so funktioniert hat. Das gilt auch für Vorträge. Aber das ist halt auch, dass man halt einen Rhythmus findet für sich. Das war für mich halt irgendwann durchaus zielführend, aber wie gesagt, das kann sich auch mal wieder ändern.
Was ich auch interessant finde, ist, also von wegen, also Paul meinte jetzt auch schon Rampensau. Der Clou ist, das ist fürchterlich, also teilweise ist es ja unangenehm, die körperlichen Symptome, bla bla bla. Aber der Clou ist ja, es macht ja auch Spaß. Also, oder es ist ja auch unfassbar befriedigend, wenn man dann einen Vortrag geliefert hat und man ungefähr denkt, so ja, ich habe was auf die Reihe gebracht. Und was ich interessant finde, ist manchmal, dass da manchmal so ein masochistisches Moment mit drin ist, dass man sich immer und immer und immer wieder diesen Situationen aussetzt, wo man immer und immer wieder so aufgeregt ist, wo man jedes Mal wieder denkt so, warum habe ich diesen Scheiß eigentlich zugesagt, um danach aber auch irgendwie zufrieden sein zu dürfen, stolz sein zu dürfen und das auch zu feiern. Also das ist genau dieses Gegenmoment, dass dieses vermeintlich Unangenehme damit reinkommt. Und ich würde gerne nochmal Pauls Punkt aufgreifen, von wegen die aufgeregten Profen, ProfessorInnen, was auch immer, was ich so in so einer kindlichen Erstnaivität gerne gemacht habe, ist, dass ich wirklich auch die alten Herren und Damen gerne mal gefragt habe, so Leute, seid ihr überhaupt nicht mehr aufgeregt oder so? Und wenn man mit den Leuten einfach mal ins Gespräch kommt und sich traut, die mal danach zu fragen, ob sie aufgeregt sind oder Angst haben, alle haben Stories, und zwar bis ins vermeintlich hohe Alter oder in den professionellsten Kreisen. Das kann man auch echt nur empfehlen, Leute mal auf solche Sachen anzusprechen, auch die vermeintlich professionellen, routinierten.
Ich möchte vielleicht ein bisschen einen Übergang versuchen, also von der Vortragsangst im engeren Sinne ein bisschen zu anderen Ängsten übergehen. Aber ich glaube, so eine ganz schöne Brücke ist dabei ja, dass diese Vortragsangst, und wir haben jetzt von Konferenzen gesprochen, das ist natürlich auch der Ausgang unseres Podcasts gewesen, die Vortragsangst ja auch daher da ist, weil das gewissermaßen immer eine Prüfungssituation ist. Ja, da könnte man jetzt hier mit der Soziologie der Prüfung, mit dem französischen Pragmatismus schauen und so weiter. Aber es sind ja immer Prüfungen. Ja, also wir wissen, im Publikum sitzen potenzielle Gutachterinnen und Gutachter. Es ist eine Prüfung. Taugt unser Argument? Taugt unsere These? Taugen unsere Daten? Whatever. Ja, ist das überzeugend? Kriegen wir das gut rüber? Das ist sowohl in der Performance als auch in den Inhalten. Es ist auch eine Prüfung der eigenen Person. Ja, ist man die Person, die es in der Wissenschaft machen wird oder nicht? Ja, das hängt da ja dran. Und das zieht sich aber auch durch andere Situationen. Und vielleicht mit einer kleinen Anekdote einzusteigen, die natürlich das dann auch nochmal in Bezug setzt. Ich glaube, das hängt auch mit dem sozialen Status zusammen. Ich meine, diese Prüfungsangst Prüfungen kennen wir auch von unseren Studierenden, die dann Prüfungsangst haben, wenn sie bei uns in der Vordiplomsprüfung oder der Vordiplomsprüfung gibt es nicht mehr, in der Modulprüfung, mündliche Prüfung, das ist soziologischer Theorie haben und so weiter. Die haben ja auch einen ordentlichen Bammel. Aber es haben ja nicht nur die Leute einen Bammel, die irgendwie, von denen man weiß, naja, vielleicht nicht so gut vorbereitet, sondern gerade die Leute, die irgendwie sich denken so, hey, ich will jetzt hier was reißen, ich will eine gute Note haben, weil ich irgendwie auch denke, dass es hier ganz gut läuft. Und naja gut, wenn man irgendwann in der Wissenschaft gelandet ist, kann man vielleicht darauf zurückblicken, aber so eine ganz nette Anekdote, die ich hatte, war, dass ich so einen kleinen Albtraum hatte. Das war so das Thema, das mir sofort beim Thema Angst kam. Da dachte ich, da könnte man mal drüber reden. Ich schildere mal die Situation in diesem Traum. Ja, in diesem Traum. Man muss sagen, der spielt in der Situation, in der ich kurz vor dem vor der Vordiplomsprüfung stand. Ja, damals gab es noch so, kurz vor der Bachelorprüfung. Das war eine mündliche Prüfung. Ich war zu dieser Zeit bereits studentische Hilfskraft. Und in diesem Traum, man musste wissen, ich war vielleicht schon das ein oder andere Mal mit meinem damaligen Chef, vielleicht mal auf ein Bier trinken und man hat sich über diverse Themen unterhalten, man war Tutor, man wusste, ja, das geht jetzt hier möglicherweise irgendwie weiter. Man hat sich vielleicht auch mal über kulturelle Themen unterhalten und so, und in diesem Traum stand ich also vor der Bürotür des damaligen Chefs und ich wusste, es steht jetzt demnächst noch meine Zwischenprüfung an. Und dann wurde ich hineingewunken und setzte mich, wie das halt typischerweise zu einer Arbeitsbesprechung machte, dazu. Dann war noch ein anderer Kollege, mein anderer Chef sozusagen, da saß mit im Büro. Es wurden damals vielleicht noch Zigaretten geraucht, dass es in den Büros noch möglich war. So alt bin ich schon. Ja, also naja, es war damals schon so ein bisschen illegal. Und es wurde vielleicht ein Kaffee getrunken und dann wurde so drüber geredet, was gerade für Projekte anstehen und so weiter. Und dann kam dieses kleine Wort so, René, du müsstest doch jetzt auch mal deine Prüfung machen, oder? Und in diesem Traum sagte ich so, ja, eigentlich kein Problem. Wie wär's mit Bourdieu oder wie wär's mit Latour oder könnten wir machen so. Und dann kommt das Träumerische in den Traum und dann hieß es so, nee, lass uns mal was anderes machen. Lass uns mal über moderne E-Musik, also über moderne Musik sprechen, also neue Musik, nicht moderne Musik, Entschuldigung, neue Musik sprechen. Ja, man sieht schon, also mein Unkenntnis der Begrifflichkeiten ist schon Ausdruck dieses Traums. Weil ich offen und in diesem Traum, dann meinte ich so, naja, gut, ja, können wir machen. Ja, gut, machen wir einfach direkt. Und ich so, was? Keine Vorbereitung mehr? Nee, das kannst du doch. Okay, und dann saß ich da in dieser Prüfung und dann hieß es so, ja, erzähl mal, was kennst du von neuer Musik? So, ja, also ich habe mal den Namen Stockhausen gehört. Ah, Stockhausen, alter Hut, hast nicht was Interessantes. So, und so entfaltete sich dann der Traum. Und der bestand dann darin, ad hoc in diese Situation hineingezogen zu sein, zu einem Thema, von dem man keine Ahnung hat, aber trotzdem irgendwie sich kompetent darstellen müsse und ad hoc sozusagen Leistung liefern zu müssen. Und weil die Erwartungshaltung da sei, dass man ja selber eigentlich auch alles können müsste, wenn man schon einen gewissen Status erreicht hat. Ja, das war vom Normalstudierenden zum bisschen besser gestellten Studierenden mit Tutorenstelle aufgestiegen zu sein. Und dieser Traum hat mich dann eine ganze Zeit lang danach noch verfolgt, dann über die Abschlussprüfung und so weiter und so weiter hinweg. Immer dieses Gefühl so, man ist jederzeit, könnte man jetzt zu einem Thema, von dem man irgendwie denkt, man wäre vielleicht kompetent, aber ist vielleicht doch nicht ganz so eingearbeitet, irgendwie aber trotzdem die richtige Antwort geben zu müssen und den State of the Art darstellen zu müssen. Das hat mich verfolgt.
Das glaube ich. Also ich kenne das ja auch, gerade was so Studentenprüfung, ne? Ich weiß, ich hatte auch in einer, auch vor Diplomsprüfung quasi, hatte ich wirklich auch mal einen Blackout, ne? Da habe ich davor noch Leute quasi tutoriert zu dem Thema und dann saß ich drin und es war einfach nur gar nichts, ne? So. Und netterweise bin ich mit einer 4 durchgekommen oder so.
Mir ging es jetzt gar nicht darum, dass ich. Das war ja nicht die richtige Prüfung, das war nur ein Traum von dieser Prüfung.
Nein, du hast nur 1 geschrieben, aber ich habe...
Diese Prüfung hatte ich dann tatsächlich ja schon hinter mir, ja? Und es war aber trotzdem, dass ich vor dieser Situation Angst hatte, dass ich jetzt ad hoc geprüft werde.
Ja klar, das ist, ich glaube, aber das ist ja auch in Vorträgen, ne? Dass man so denkt, man weiß nicht genau, wo die Fragen herkommen, weil wir ja auch so ein diverses Fach sind. Ne? Man immer denkt, dann kommt einer und fragt einen nach irgendeiner Theorie, die man halt vielleicht nicht ganz drauf hat, ne? So... Ich fand, weil du jetzt gesagt hast, Überleitung, fände ich nochmal spannend, dass das, wo ich glaube, was wirklich nochmal ganz andere Ängste sind und was ja oft vorkommt, ne, das sind dann Texte. Also ich finde, bei dem Übergang von der Vortrags- zur Textebene wandeln sich eigentlich diese Ängste nochmal. Ich meine, klar, das eine sind so diese, man hat dann halt auch Deadlines und sonst was man erfüllen muss, aber ich merke auch so dieses, also das ist nochmal anders als bei Vorträgen. Zum Beispiel bei Vorträgen finde ich, da kann man immer noch mal über ein Thema reden, über das man auch 100 Mal schon geredet hat. Ne? Da fällt einem was ein. Ich finde das beim Text manchmal viel schwieriger, wenn man zum Beispiel gerade in einem Thema drin ist. Ne? Man hat da vielleicht schon 2, 3, 4 Texte geschrieben oder 10 oder was auch immer. Und dann sagt einer hier, weiß ich nicht, ne? Guck mal, vielleicht ist das irgendwie eine prestigeträchtige Publikation oder weiß ich nicht, ein Handbuch für irgendwas. Und dann soll man da nochmal zu dem Thema schreiben. Und dann steht man so vor diesem leeren Papier, ne? Und hat so das Gefühl so, fuck, was soll ich jetzt noch dazu sagen, ne? Also das finde ich nochmal diese Angst vor so einem, bei einem Vortrag ist es irgendwie ganz anders. Da kann man auch, sage ich mal, mit Lücken arbeiten, ne? Da können Dinge, sage ich mal, mit grobem Pinsel skizziert sein.
Das fasse ich jetzt mal kurz, da habe ich jetzt keine Zeit dazu. Dafür reicht die Zeit jetzt nicht. Ja, genau, Klassiker.
Was ich noch interessant finde bei Texten, das ist halt so wie in Stein gemeißelt. Dafür musst du auf ewig haften sozusagen. Also weiß ich nicht, ob das noch was ist, was sich im Laufe der Jahre vielleicht noch verändert, aber das denke ich bei ganz vielen Texten so, scheiße, habe ich da mal irgendeine Theorie Richtung gedisst latent oder so? Oder also so, was, das finde ich so, also auch so, wenn man sich mal so ein bisschen aus dem Fenster lehnt oder so, oder sich mal was traut oder man dann auf einmal denkt so, oh, dafür könnte ich jetzt vielleicht haften. Das finde ich so gruselig. So, da steht irgendwas drin. Oder irgendeinen alten Text finden, in dem man noch nicht gegendert hat, zum Beispiel. Wo ich sagen würde heute, das ist mir unangenehm. Ich möchte nicht für diese Textform stehen oder so. So solche Sachen finde ich ganz creepy.
Das merkt man, wenn man manchmal in alte Texte reinliest, ne? Aber das hatte ich gerade heute ein Gespräch mit einem Kollegen, da ging es nämlich auch darüber, so dieses, dass man in dieser Sorge, dass das dann dasteht, ne? Auch so von, und das kollidiert dann mit, also da kollidiert die Deadline-Angst mit der Textangst, dass man dann denkt, nee, man muss das nochmal besser machen, man muss da nochmal was nachgucken, man kann das so jetzt noch nicht abgeben, ne, und da merke ich auch, also da ist jetzt, weil wir ja vorhin auch Umgangsstrategien hatten, ne, da habe ich heute auch in dem Gespräch gesagt, also manchmal kann man besser Ratschläge geben, als sie selber befolgen, ne, aber dass man sagt, nee, das ist zu diesem Zeitpunkt ist das der Stand deines Wissens. Ja? Und das kann selber sein, dass du dann eine Woche später, einen Monat oder 3 Jahre später denkst, was für ein Bullshit, aber du kannst es im nächsten Text eigentlich ausbügeln. Also gerade, da man ja oft an Themen irgendwie dran ist, ne? Dann habe ich auch gesagt, denk dran, im nächsten Text kannst du all das, was dir ab der Abgabe auffällt, bearbeiten. Natürlich, ne, kann das sein, dass das andere nicht gelesen haben und die lesen nur diesen einen Text und sagen sich, was für ein Bullshit.
Ja, aber
da merke ich auch, dass mich das...
Letztendlich gibt es schon so ein Mindestmaß dessen, was man natürlich auch, was man auch redlich erfüllen muss, ja. Und wir alle kennen auch selber unseren Blick in irgendwelche Texte. Wenn du irgendwie einen Text in einem Thema liest, in dem du dich auskennst, der erste Blick in das Literaturverzeichnis ist man selber zitiert und sind alle anderen wichtigen Sachen zitiert, ja. Und ich weiß nicht, also zumindest, vielleicht machen Freunde von mir zumindest so.
Interessant, René, interessant.
Ja, also das ist alles Wichtige abgedeckt. Und es gibt dann schon so ein gewisses Mindestmaß, wo man sagt, so, wenn das nicht drin ist, dann muss das wirklich gut begründet sein oder man blamiert sich. Ja, also das ich glaube, so Sachen gibt's schon. Also wie gesagt,
was ich noch sagen wollte, vorher noch, bei mir ist es eher dann auch nochmal so eine Art. Also man hat dann manchmal auch Angst vor einem zu lockeren Ton. Ne? Also was ich mir in einem Vortrag sehr oft zutraue, das ist was, wo ich mich wirklich auch ärgere, dass ich das textlich, also weil das ist ja auch dann so eine hohe Textformkunst, ne, die vielleicht sozusagen formal, intellektuell ambitioniert, aber dann trotzdem auch noch eine Leichtigkeit hat. Und da merke ich, dass ich mich das manchmal, also manchmal traut man sich es, ne, aber dass ganz oft ich mich dann selber wie blockiert fühle und dann eben, ne, so 10 Seiten lange Schachtelsätze rauskommen, indem man unter Berücksichtigung von, in der Zurücknahme von, im Kontext von, in der historischen Perspektive und der soziologischen und der psychologischen und der was auch immer, weil man irgendwie alles abdecken will und dadurch eigentlich dann manchmal dann wirklich so ein bisschen auch da, ne, die Textperformance so ein bisschen unter dieser Angst vielleicht leidet, ne, zu flapsig zu sein, wobei flapsig gar nicht schlimm ist, weil ich glaube, wenn man Dinge, ne, also das kennen wir ja alle, das, was manchmal wissenschaftlich gut trägt, sind eigentlich auch gelungene Metaphern, ne, die vielleicht erstmal flapsig sind, wie, weiß ich nicht, irgendwie, was hatte ich jetzt, das ist jetzt vor kurzem, hatte ich was, also zum Beispiel hier von Zygmunt Bauman irgendwie Gemeinschaften als Rüstung mit Reißverschluss oder so, ne, also eine metaphorische Sprache, in der man sofort versteht, worum es geht. Und die man dann, wo man manchmal dann denkt, ah nee, das kannst du jetzt nicht, das darf nur irgendwie so ein 80-jähriger emeritierter Prof, der darf das dann schreiben, ne? Die dürfen dann so die lockeren Dinger schreiben. Und dass man sich da manchmal nicht traut, ne? Weil man meint vermeintlich, es sei unwissenschaftlich, was aber, glaube ich, gar nicht so zwingend der Fall sein muss.
Ja, aber das ist auch ein Ausdruck der Souveränität des eigenen Auskennens im Feld. Am Anfang schreibt man, wenn man gerade so zum Beispiel den Stand der Literatur in einem Feld nochmal zusammenfasst, dann ist man, das ist ja, finde ich dann immer mit unter anderem auch den schwierigsten Teil, weil man dann immer Angst hat, so, oh, habe ich jetzt hier Autorin XY richtig zitiert, dann habe ich die richtig verstanden, dann hat man sich zusammen exerpiert und versucht, das irgendwie in einem Satz zusammenzufassen und dann so, aber auch und unter Berücksichtigung. Und dann 3 Wochen später hat man es noch 2 Leuten zum Korrekturlesen gegeben und ist dann selber nochmal drüber gegangen und dann werden diese ganzen Wenns und Abers und so, dann hat man eine Souveränität, weil dann irgendwie auch die Klarheit des Arguments entsteht. Und das ist ja durchaus ein Effekt von Revisionen. Und wenn so ein Text genug Revisionen hat, fühlt man sich auch irgendwann sicher und kann den auch guten Gewissens abgeben. Aber gerade wenn man so eine enge Deadline hat und so einen Text dann in so einer unrevidierten Fassung, den noch keiner Korrektur gelesen hat und so weiter, dann doch abgeben muss und dann möglicherweise halt noch bei einer Person, die vielleicht nicht nur der Herausgeberin dieses jeweiligen irgendwas ist, sondern vielleicht, wo man denkt, so, oh, könnte ja auch mal Gutachterin später sein, bei der will ich mich nicht blamieren und so weiter, dann ist das, dann hat man das, glaube ich, dann fehlt da diese Sicherheit.
Wobei es vielleicht auch wieder so eine Fallhöhe ist, ne? Also ich habe immer das Gefühl, also auch hier vielleicht, manchmal ist die Angst was Produktives, weil ich dann merke, das motiviert dann nochmal so eine nächtliche Google Scholar Tiefen-Search, ne? Wo man dann auf Seite 10 irgendeinen verrückten, obskuren Text findet,
in dessen Fußnote
man irgendeinen geilen... Ja, man kann zum auch Beispiel mit Web of Edeka suchen. Und Rewe, Karstadt, Aldi, Talk, genau. Nein, es gibt auch andere, aber das manchmal motiviert das ja dann auch nochmal so geilen Shit rauszufinden, ne, in irgendeiner so einer Nacht- und Nebel-Aktion, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass manchmal bei den Älteren, also vielleicht in der Souveränität, ne, dann auch, sage ich mal, so ein gewisses, wieder in der Gemütlichkeit wird man dann eben auch manchmal fahrlässig. Also auch da ist manchmal vielleicht das produktiv nochmal zu sagen, nee, scheiß drauf, selbst wenn ich jetzt zum 10. Mal über diese Methode schreibe oder so, tue ich nochmal vielleicht so, wie als wenn es neu ist, weil ich halt vielleicht Angst davor habe, was verpasst zu haben. Ne? Also, aber auch nicht immer so. Manche Texte schreibt man dann vielleicht wirklich auch dann eben aus der Souveränität heraus runter. Das kann auch Stärken haben.
Aber das ist natürlich auch so ein spezieller Fall. Also wenn jetzt, um das mal einmal zu personalisieren, jetzt am Falle von euch beiden, die dann irgendwie da aktiv daran beteiligt sind, Methodenentwicklung betrieben zu haben oder auch irgendwie diese aktiv mitgestaltet zu haben, dann kriegt man natürlich auch andere Art von Anfragen, sodass man auch öfter genötigt ist, dazu halt in irgendeiner Weise Stellung zu beziehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil das sich auch nochmal von dem vielleicht unterscheiden mag, wenn man jetzt irgendwie einen anderen Artikel schreibt, der jetzt vielleicht freier ist oder mehr stärker auf die eigene Forschung oder auf die eigene Empirie zum Beispiel bezogen ist, was man irgendwie aktuell tut oder so. Ich finde es auf jeden Fall auch, also zwei Sachen, die ich da ganz, ganz spannend dran finde, ist zum einen, dass das Arbeiten oder das alleinige Arbeiten am Text und das kooperative Arbeiten am Text. Ich finde, das sind auch nochmal so zwei unterschiedliche Dinge, weil wenn du natürlich alleine schreibst, dann hängt das natürlich im Großen und Ganzen erstmal an dir selbst. Und das Schlimme ist ja, wie René auch gerade gesagt hat, wenn du so ganz auf Naht schreiben musst, also die Deadline ganz eng ist, dann bleibt auch einfach keine Zeit mehr, noch irgendjemandem Korrektur lesen zu lassen. Es sei denn, du hast einen Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau, die noch wirklich in den letzten Stunden noch mal schnell drüber lesen kann. Aber dann muss das Ding halt schon raus und dann erstmal gewissermaßen auf eigene Gefahr. Und zu zweit hast du halt schon die Möglichkeit, dich gegenseitig vielleicht ein bisschen runterzuholen oder vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Auftrieb zu geben, damit das Paper halt irgendwie was wird.
Wobei Co-Autorschaft ist ein total spannendes Thema. Da gibt es ja auch die verschiedensten Konstellationen. Es ist was ganz anderes zusammen mit der eigenen Chefin, dem eigenen Chef und je nachdem, wie das Verhältnis dann auch ist, wenn das jetzt der Silberrücken ist oder die Silberrückin, ja, und bei der, wo man weiß so, da sind ganz hohe Ansprüche und da muss man sich selber vielleicht noch beweisen, dann kann selbst dieses Schreiben, dann ist der kleine Input, den man da schickt, ist jedes Mal ein kleiner Tod, den man stirbt, sozusagen, ja, und dann gibt es so dieses mit Gleichberechtigten sozusagen Schreiben, aber den man möglicherweise, das habe ich die Erfahrung auch gemacht, den man möglicherweise in so einem freundschaftlichen, aber vielleicht in manchen Fällen auch so ein bisschen Konkurrenzverhältnis steht, ja, dass man das natürlich auch durch das Feld produziert ist, weil man weiß, beide bewerben sich jetzt auch in Zukunft auf Positionen, man arbeitet zusammen, macht auch Spaß, man mag die Leute, hält die auch für total produktiv, und man weiß ganz genau, die Person, wenn ich den jetzt schicke und so weiter, also das kann durchaus auch einen gewissen Druck produzieren. Und dann gibt es so vielleicht auch noch so die engen Peers, wo man sagt so, ey, easy, wo es dann eher so ein bisschen um Fairness auch bei der Arbeitsverteilung geht. Und eine neue Erfahrung ist vielleicht auch nochmal, wenn man mit Leuten, die vielleicht noch nicht so weit in der Karriere sind, wo man dann plötzlich selber in die andere Rolle kommt, wo man sagt so, ja, okay, ich bin jetzt eher derjenige, der wartet, was die andere Person so schickt und kann da jetzt dann mal nochmal drüber gucken und sagen, ja, ja, war schon ganz gut, so, muss ich nochmal ganz schön drüber gehen, oh, da musste ich immer nochmal ganz schön viel überarbeiten, aber guter Ansatz. Also da gibt es so den verschiedensten, also, da zuckt jemand unangenehm zusammen, ja, das war jetzt...
Dieser Tonfall, der da so drin steht. Schön performt, will ich nur sagen. Schön performt.
Willst du dich adressieren?
Nein.
Nee, aber man kennt das, aber man kriegt das ja, also es ist genau das, du hast ja eine ganz, ganz große Varianz in diesen Co-Autorenschaftinnen und Co-Autorschaften. Und das ist schon irgendwie auch spannend. Es ist spannend, halt mit Leuten zu schreiben, die extremst arriviert sind und zu sehen, in welcher Geschwindigkeit die teilweise auch in der Lage sind, halt auch Manuskripte nochmal so umzubauen, dass es wirklich halt so ein schweres Ding wird. Also ich finde manchmal am Texte halt so eine Schwere, also im positiven Sinn. Die haben einfach Gewicht und du merkst einfach, da stecken irgendwie Argumente drin. Und das ist ja manchmal auch der Antrieb, den man da selber auch hat. Man möchte halt am Ende, da kommen wir sozusagen wieder zurück zu den Ängsten, du willst ja auch was sagen. Ne? Und dann stehst du da manchmal am Ende, du hast eine schöne Empirie, du hast sogar einen guten Forschungsstand gebaut und die Theorie nett eingewoben. Und dann willst du am Ende halt, da soll noch was raus. So, da musst, am Ende muss dann halt irgendwie noch was kommen. Und dann stehst du nur davor und kriegst es nicht hin. So, und dann, also, ja, habe ich auch festgestellt dann teilweise, also je näher es dann tatsächlich zur Deadline rückt, desto wahrscheinlicher ist manchmal, dass wirklich noch irgendwas passiert, wie von Zauberhand. Vielleicht ist es letzten Endes auch einfach nur die schlichte Tatsache, dass du da eine Entscheidung fällen musst und du dir vorher sozusagen diese Entscheidung einfach immer noch aufschiebst und auch den Gedanken durchspielst. Und am Ende muss erstmal was stehen. Und manchmal scheint es dann auch ganz gut zu werden und manchmal muss man dann einfach noch mit revision.
Das ist dann so ein bisschen die perverse Heilsamkeit von Abgabeterminen, die auf der einen Seite das gruseligste Damoklesschwert ever sind und auf der anderen Seite einem dabei auch helfen, irgendwie was zu liefern. Ich würde auch nochmal gerne dieses Co-AutorInnen-Dingsbums aufgreifen. Was ich auch schön finde, ist, wenn man zu zweit draufsteht, man haftet halt einfach zu zweit. So, ne? Also wenn man sich blamiert, dann wenigstens nicht alleine. Ich finde es richtig gruselig, wenn man dann, also es waren für mich so die ersten Erfahrungen, so jetzt stehe ich alleine mit einem Cheat, also alleine mit meinem Namen über etwas, was ich gesagt habe. Da finde ich, also nochmal, um das Thema Selbsttechniken vielleicht aufzugreifen, wie wichtig da die Peers in Anführungsstrichen sind, wie wichtig das ist, einen Kollegen, eine Kollegin zu haben, die einem nochmal sagt, so, nee, kannst du so machen, ist nicht affig, ist okay. Und man sich wirklich das in den Rucksack packen muss, um zu sagen, so, ich schicke das jetzt ab. Also ich habe das wirklich bei so vielen Dokumenten, die ich schreibe, auch wenn ich die nur auf der Lehrplattform hochlade, wo ich immer denke, so, wenn das jetzt mein Chef liest, werde ich dann gekündigt. Keine Ahnung, so. Also bei allen möglichen Sachen und wie wichtig das ist, dass man
so einfach in so einem Verhältnis.
Sicherlich, aber dass man irgendjemanden braucht, der einem hilft, so, Theresa, du bist normal oder normal genug, als dass du unauffällig bist oder hey, hast du so gut gemacht. Wo man übrigens aber auch wirklich ein Händchen für entwickeln muss, wen frage ich wann um Rat? So, also man hat ja auch manchmal so KollegInnen, denen du was kurz vor Peng gibst und die dann sagen so, ja, wieso hast du denn eigentlich das Argument gefahren und nicht das? Oder einfach denkst du, echt, Sweetheart, wirklich, bitte nicht. Kannst du mir jetzt bitte einfach nur Rückenwind geben? Ja, ich gebe ab. Ja,
sorry. Aber das ist wirklich, das ist schon wirklich. Nein, das glaube ich wirklich Co-Autorenschaft, ne, was sehr hilft. Also das finde ich auch bei so riskanten Texten habe ich das auch gemacht, dass man denkt, man sucht sich jemanden, der da mit einem steht, ne, damit man nicht so ganz alleine. Das ist mir aufgefallen, wenn ich jetzt dran denke, das hat man jetzt vielleicht seltener, aber bei der Diss war das wirklich so, ne, wo du ja wirklich jahrelang an so ein Ding dran bist und dann zwischendrin manchmal denkst, das ist der dümmste Scheiß auf der ganzen Welt. Kein Mensch will diese. Also das Problem ist ja noch
am der Gipfel der Arbeiten. Trivialität sozusagen, ja.
Genau. Und der Punkt ist ja natürlich, wir beschäftigen uns mit trivialen Sachen und versuchen an denen quasi sozusagen, ne, auch bestimmte Dinge aufzuzeigen, dass sie eben nicht so trivial sind, wie sie vielleicht erscheinen. Aber deswegen ist das, glaube ich, immer so, sage ich mal, das Totschlagargument, was man jeder soziologischen Forschung, ne, so nach dem Motto stammtischtechnisch, ne, meine Oma weiß das auch oder so. Und das ist schon echt was, das macht einen schon auch manchmal fertig, ne? Und auch dieses, man, also klar, da hilft
es auch manchmal. Moment, kleiner Einschub. Es gab mal dieses lustige Twitter-Ding, fasse deine Diss in einem Satz zusammen. Vielleicht können wir das einmal kurz spielen. Meine war, beim Videoanalysieren zeigen Leute auf Bildschirme.
Ja, das ist gut.
Könnt ihr das auch? Ich bin noch
nicht so weit. Ich kenne das Internetphänomen auf jeden Fall.
Reklamieren ist gar nicht so ohne.
Immerhin.
Adit, bei dir?
Sport funktioniert nicht ohne Körper.
Theresa, jetzt kommen wir kriegst auch noch eine Versuchsfassung hin.
Ich bin noch nicht so weit. Ich glaube, beim Musizieren brauchst du Körper. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Frag mich in einem Jahr.
Vivaldi ist ganz cool.
Mach es überbewertet.
Ja. Nein, das ist schon, also ich finde das, also erstmal genau sowas. Ne? Das ist ja auch, wenn man manchmal ganz selten so bei für Presse oder so irgendwas runterbrechen muss, dann kommt man auch immer diese Gefahr, dass man in die tiefste, eigentlich, ich glaube immer, viele Journalisten wollen eigentlich, dass jemand ihnen Wikipedia vorliest. Die wollen, ne, und dann, oder jemand, der ihnen ihre eigene Meinung widerspiegelt und sie dann sagen können, habe ich ja gesagt, weil der Wissenschaftler sagt das genauso, wie ich das schon vermutet habe. Also das ist, finde ich, schon auch schwierig, so diese Sorgen davor. Ne? Ich meine, da hilft es manchmal später, also eher in der Postdoc-Phase habe ich das gemerkt, dass man manchmal sagt, so wie kleine und große Ängste, gibt es halt kleine und große Texte. Und manchmal ist ein kleiner Text eben nur, der eben ein empirisches Datum irgendwie schön ausschwubbelt. Ne? Jetzt habe ich irgendwie vor kurzem so einen Text, da habe ich dann einfach, da war es dann, glaube ich, auch okay zu sagen, das ist erstmal eine gute, schöne, empirische Analyse, aber die wird jetzt die Welt quasi nicht umwerfen. Ne? Und manchmal versucht man dann, vielleicht ist das auch das Lampenfieber, vielleicht gibt es das beim Text auch so ein Textlampenfieber, ne? Dass man dann denkt, das wird jetzt das geile Ding, damit rumpelst du irgendwie so richtig irgendwie durch. Das hatte ich jetzt vielleicht noch nicht, weil ich immer unzufrieden bin, aber das ist schon auch eine spannende Sache da. Ja.
Das finde ich einen total guten Punkt. Also man könnte das jetzt als Überleitung sehen. Ich denke mal, da haben wir auch schon drüber gesprochen, aber es betrifft ja eben auch manchmal die Frage, inwieweit die eigene Forschung relevant ist. Also das eine ist, ob man der eigenen Forschung selber eine Form von Relevanz zuschreibt. Und ich denke mal, dass wenn man so eine Diss schreibt oder auch geschrieben hat, dann weiß man, dass es halt alles Phasen hat. Und es gibt jetzt manchmal Momente, wo du denkst, das ist es. Du bist jetzt ganz nah dran an der Kernspaltung. Und ein halbes Jahr später willst du das Ding eigentlich nur in den Müll mal pfeffern, weil du denkst, es geht einfach nicht weiter. So. Und dann ist ja die Frage, an wem orientiert sich dann eigentlich auch diese Relevanzsetzung? Also sind das dann gewissermaßen deine Betreuerinnen und Betreuer, die dir das Ganze suggerieren? Gibt es irgendwelche Peergroups, also sprich andere Doktorandinnen und Doktoranden, mit denen du dann quasi auch vielleicht irgendwie zusammenarbeitest, wo du dich irgendwie absichern kannst? Oder ist es vielleicht sogar das Feld? Ich finde das, also das Feld, in dem du quasi irgendwie Forschung treibst, wo du aber ständig Angst hast, im Grunde genommen nichts anderes zu tun, als das zu reproduzieren, was sie halt irgendwie schon wissen und sie dadurch halt gegebenenfalls sogar langweilst. Und da muss ich übrigens sagen, das fand ich eigentlich immer ganz interessant. Die Sorge ist immer da, oder bei mir ist die Sorge immer da, dass ich eigentlich für die, also ich meine, ich arbeite ja da nicht vorrangig mit dem Ziel, deren Welt jetzt aus den Angeln zu heben. Das muss man den Leuten natürlich immer auch sagen und trotzdem wird man immer wieder mit Erwartungen konfrontiert. Aber ich habe eigentlich nie die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann mal etwas zurückgespiegelt hat, dass die Leute gesagt haben, nee, das ist ja jetzt trivialer Quatsch. Sondern es ist doch oftmals dieses, ja krass, das stimmt schon irgendwie auch. Da denken wir quasi gar nicht mehr drüber nach. Ja? Also sei es irgendwie, dass es halt gewisse Routinen oder gewisse Alltagserfahrungen sind, die so weit internalisiert sind, dass sie halt quasi gar nicht mehr bewusst wahrgenommen werden. Aber also irgendwas kann man den Leuten in dem Moment auch anbieten. Was übrigens auch eine schöne Form von Anerkennung sein kann für die eigene Forschung. Ob das immer gelingt, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich finde, das umtreibt mich, also wahrscheinlich euch auch, doch ziemlich stark, welche Relevanz, welche Bedeutung hat die Forschung und muss man das nur davon abhängig machen, was die Leute vielleicht irgendwie sagen, die über einem stehen.
Ich möchte da nochmal ganz kurz, ich finde, das macht aber nochmal einen Bereich auf, wir sind jetzt alle in so einem Bereich, ich sag jetzt mal, die relativ nah am Feld und an den Wissenskategorien des Feldes forscht und sozusagen die versucht zu rekonstruieren, darzustellen, ich sag jetzt mal ethnomethodologisch beeinflusst und vielleicht auch mit anderen Linien sozusagen ernst zu nehmen und auch die Konstruktion erster Ordnung erstmal zu rekonstruieren. Wohingegen es ja
noch die wissenschaftlichen direkten Begriffe noch immer so mit einfließen lässt.
Ja.
Do it, baby.
Man hat ja was zu verlieren. Auch so ein Podcast ist eine Prüfung.
Oh ja, aber sowas von.
Aber sowas von. Ja, das haben wir vorher schon besprochen. Na egal. Aber zumindest, also da ist man vielleicht eher so der Gefahr der Trivialität ausgesetzt. Dass man denkt so, ja gut, aber ich rekonstruiere nur das, was das Feld eh schon weiß und lege dann da meine kleine Konstruktion zweiter Ordnung drüber, die aber noch relativ nah sich dran halten soll. Es gibt natürlich auch andere Richtungen der Forschung, die so eher so dieses Debunking betreiben. Ja, also entweder große Thesen drüber werfen oder sagen, ja, ich zeige euch hier was ihr noch nicht wisst. Ne? Also gerne auch mit normativer Aufladung, meiner Ansicht nach auch häufig völlig zu Recht. Aber das ist so ein bisschen der andere Pol. Da hat man vielleicht die Relevanzfrage und wenn man große Themen, großer, auch politischer, ja, im politischen weiten Sinn, Relevanz hat, dann hat man das Problem vielleicht weniger, aber vielleicht reitet man sich dadurch in andere Probleme rein, die man und andere
Ängste. Ich glaube schon, dass sie auch Angst haben, dass dann der Luftballon platzt, wenn Leute sagen, das ist zwar ganz schön ausgedacht, hat aber keinen Bezug zum empirischen Feld. Also das kann man sich schon auch vorstellen. Eigentlich wollte ich was anderes sagen, aber das habe ich jetzt schon irgendwie vergessen über Renés. Was hat Ajit, was hast du gesagt? Nein, das mit der Relevanz.
Ist das die Angst vor der Demenz?
Ich spule noch mal eben zurück.
Nein, das mit der Relevanz der eigenen Forschung. Ne? Also das finde ich schon auch einen spannenden Punkt, weil das dann, glaube ich, so ein bisschen, ist vielleicht zeitlich auch ganz gut, so der Shift zu den großen Ängsten ist. Ne? Also weil natürlich mit der Relevanz der eigenen Forschung irgendwie auch, also das eine ist, es liegt natürlich daran, dass zumindest wir ja, für uns ist das ist ja kein Job, das ist ja wirklich ein Beruf. Ne? Also man ist ja damit auch persönlich verbunden und das hat auch identitär irgendwie, also man versteht sich ja irgendwie auch als Soziologe und man geht da drin auf und man will auch gar nichts anderes machen und das ist auch geil und genau das ist wichtig, weil das einen über die Ängste trägt. Aber natürlich bedeutet das, dass man einerseits mit seiner Forschung doch irgendwie, ne, stärker verbandelt ist und man gar nicht so, also ne, man alle sagen immer, ja, man, das soll einem irgendwie egal sein und sonst was. Aber nee, wenn dann die Revision kommt und dann irgendeiner irgendwas darin schreibt, dann trifft einen das doch jedes Mal, ne? Und irgendwie wirft es einen dann doch manchmal in Existenzkrisen. Große und kleine, sei es auch nur, wenn der Abstract abgelehnt ist, aber eben auch, wenn der Journal-Artikel oder sonst was. Weil natürlich irgendwie mit der Relevanz des Themas und der Tatsache, dass man damit verbunden ist und dass man das irgendwie vermeintlich wissenschaftlich und originell und sonst wie betreibt, ne, mit Aussagen und Punches und sonst wie, man natürlich dann immer noch die Angst hat irgendwie, also erstens, es ist vielleicht nicht relevant, aber zweitens, es mag vielleicht relevant sein, aber es gibt dann trotzdem keine Stelle dafür, wenn man jetzt nicht in so einem thematischen Mainstream arbeitet und, weiß ich nicht, Survey-Studien und soziale Ungleichheit macht oder so, sondern man was anderes macht, wofür es halt vielleicht auch nie Professuren gibt, die das irgendwie im Titel tragen, ne? Man immer das Gefühl hat, dann die Angst hat, ist das das falsche Pferd, obwohl man vielleicht selber auch daran glaubt, dass das sozusagen wichtige, relevante Forschung ist, ne?
Ja. Ich würde das Thema so indirekt aufgreifen oder vielleicht dann noch was anbabben, woran ich auch dachte bei der Schilderung von Renés Albtraum. Ich hatte auch oft so komische, in Anführungsstrichen, Milieuängste. Das ist ein bisschen diffus. Aber was ich zum Beispiel auch hatte, ist so, für mich ist dieses Akademikertum was Neues. Also es ist etwas, was ich in meiner Generation so, also in meinem familiären Kontext als Erste erlebe. Und was ich zum Beispiel sehr schwierig finde auch, ist dieses Wissenschaftlerin werden. Und das greift vielleicht so diese Trivialitätsgeschichte auch auf und auch die Geschichte mit dieser neuen Musik. Und da in ein Milieu, in Anführungsstrichen, reinzuwachsen, wo man so ein bisschen hin und her gerissen ist, ob man das verkörpern möchte und ob man das ist und inwiefern man das ist und inwiefern man eine Wissenschaftlerin sein möchte, was das auch heißt, eine Wissenschaftlerin zu sein. Und also zum Beispiel, ich fand es hübsch in Berührung mit dem Forschungsfeld. Ich habe im Rahmen vom Master zum Tätowieren geforscht und wenn man Tätowierenden erzählt hat, was man da macht, die haben dann schon gesagt so, ja Mäuschen, das wissen wir auch, was willst du uns da jetzt husten? Jetzt forsche ich gerade im Rahmen von der klassischen Musik, da kriegt man dann eher so den Schulterschlag, die dann einem sagen so, ja cool, hast du auch das und das bedacht, schön, finden wir gut. Aber das finde ich auch sehr interessant, zu wem man da wird und in welchem Feld man da unterwegs ist und wer man da sein wird. Ich weiß nicht, könnt ihr das aufgreifen? Also ich merke auch, das ist immer noch ein bisschen ungefangen. Also ich habe es noch nicht richtig begriffen, aber ich tue mich auch ein bisschen schwer mit diesem Aufstieg, weil man auch manchmal das Gefühl hat, verrät man irgendwas oder so. Also ist dieses Wissenschaft, macht man Wissenschaft der Wissenschaft wegen? Wem sagt man hier eigentlich was? Taugt es was? Für wen? Keine Ahnung. Könnt ihr das aufgreifen?
Ich habe das jetzt vielleicht nicht direkt, aber es ist vielleicht so eine kleine Angst eher. Aber so, man erwischt es ja doch, dass man dann irgendwann keine Lust mehr hat. Man trifft Leute irgendwo und hat keine Lust mehr, denen was über das Thema zu erzählen. Nicht, weil man es selber nicht spannend findet, sondern weil man denkt so, das ist jetzt vielleicht irgendwie anmaßend, überheblich, langweilt die Leute, wie auch immer. Also die Angst davor, auf der Party nichts mehr zu erzählen zu haben, vielleicht so ein bisschen, wenn man nicht auf der richtigen Party ist, auf der sonst nur Soziologinnen und Soziologen sind.
Ja, das ist, aber das ist zum Beispiel was, das Nächste. Also ich weiß noch so, dass ich am Anfang des Studiums noch ganz stolz war, dass ich nicht nur Studierendenfreunde hatte. So. Oder dass man nicht nur mit SoziologInnen unterwegs ist. Also da wäre dann vielleicht auch nochmal so Stichwort Elfenbeinturm, aber vielleicht weniger in Bezug auf die Forschung, sondern auch auf sein soziales Umfeld bezogen. Also sowas, also vielleicht, ich weiß nicht, ob das auch auf andere Berufe so zutrifft, dass man sich so mit diesem, also Paul hat das ja auch gerade schon gemeint, dass man sich so auf eine besondere Art und Weise mit dieser Existenz identifiziert. Also ich bin Soziologin und das bedeutet mir sehr viel und das bedeutet sehr viel für mich als Persönlichkeit so. Und dafür habe ich manchmal großen Respekt. Also es gibt mir unfassbar viel Sinn, unfassbar viel Stabilität. Aber häufig denkt man auch so, huch hoppla, wo bist du denn da jetzt rausgekommen?
Im Übrigen noch eine kleine Anekdote, das macht nochmal ein anderes Thema auf, aber das ebnet ja auch nochmal den Weg dazu, dieses man ist selber von Sohle bis Schopf ist man irgendwie Wissenschaftlerin, Wissenschaftler. Vom Scheitel bis zur Sohle. Ja, Sprichwörter funktionieren nicht mehr. Aber das hat natürlich diese vollkommene Identität, die man als Wissenschaftlerin annimmt, Wissenschaftler. Gleichzeitig ist da auch diese Singularität, ja, rechtsmäßig, ne? Singularität und Kreativität ist positiv mit drin. Ja, es reicht ja nicht irgendwie, gute Forschung zu machen, sondern die muss ja auch noch innovativ und neu und irgendwie. Es bringt ja auch nichts dazu, wenn man nochmal eine schöne Max-Weber-Auslegung gemacht hat, sondern es muss ja auch noch die neue und die kreative und die schöne sein. Wenn man dann nicht der Beste ist, dann weiß man ganz genau, später kriegt die Professur nicht, ja? Weil man auch nochmal dasselbe gemacht hat, was 10 andere schon gemacht haben. Auch wenn man es gut gemacht hat.
Das ist vielleicht wirklich so ein Wandel, ne? Der glaube ich, also diese Verschärfung dieser Konkurrenzlogik, ne? Die ja auch dadurch, also ich finde das immer gruselig, wenn man, also wir haben ja angefangen, bevor diese Juniorprofessoren kamen, und wenn man jetzt da sieht, dass man da, was man da innerhalb von 6 Jahren geleistet haben muss, um da überhaupt drauf zu dürfen, und dann gibt es auch irgendwie diese Irren und man steht daneben und vielleicht sagen andere, man selber ist der Irre oder so, also das finde ich schon. Ich finde es übrigens auch dafür, was wir an Wissen produzieren, schwierig, ne? Weil es, also unter dieser Idee dieser Ökonomisierung und vor allen Dingen auch der Effizienzsteigerung wissenschaftlichen Arbeitens natürlich auch ganz viel dann eigentlich in Form von, ja, im Sinne der Aufmerksamkeitsökonomie, ne? Also du musst Aufmerksamkeit generieren, du darfst nicht einfach nur eine gute Arbeit machen und das führt dann ganz oft auch zum Ausrufen von Neuerungen, die gar keine Neuerungen sind. Also sozusagen eigentlich, du darfst gar nicht so wissenschaftlich sauber arbeiten und zeigen, wo deine Ideen herkommen, weil die Verschleierung dessen dann vielleicht sogar viel, viel geiler wirkt, weil du dann so tust, wie als hättest du dir alles, ne, der Genius-Gedanke, der irgendwas entwickelt hat. Und dann kommen zwar Kritiker und sagen, Entschuldigung, das hat Simmel, Durkheim und Weber auch schon gemacht, aber trotzdem kann es reichen, so viel Aufmerksamkeit auf ein Thema zu generieren, dass die Leute dann denken, boah, geil oder sowas, ne? Was dann, finde ich, in Turns oder so, also Material Turn oder so, als hätte noch nie jemand vor irgendwie der ANT über Dinge nachgedacht, aber es funktioniert dann irgendwie, um so Aufmerksamkeit auf so ein Ding zu setzen und das finde ich dann so ein bisschen auch so eine Kehrseite dessen. Trotzdem bewegt man sich da drin und hat natürlich die Angst, ne, wenn man das nicht macht oder wenn man da nicht zu sehr so, ne, auf breite Brust Scheiße macht, dass man dann dabei irgendwo untergeht und das finde ich irgendwie ganz. Das finde ich auch so ein bisschen betrüblich an so dieser Gesamtlage, ne? Also es ist ja wirklich ein Klima der Angst, wo man auch merkt, also wirklich ein Klima der Angst manchmal, finde ich, wo man merkt, dass auch bestimmte Postdocs oder so ich glaube, das sind trotzdem nette Menschen, aber die dann manchmal unangenehm werden, weil es dann um so ein weil es dann halt wirklich aus Angst, also aus Angstweiser oder sonst was. Und vielleicht ist man selber manchmal auch, dass man so weit wird, ne? Weil man natürlich irgendwie, weil diese Prekarität zunimmt und weil man ja so verbunden damit ist, weil man es so gerne macht und weil die Tatsache, wenn man da drin scheitert, eben nicht nur ein Scheitern in diesem Job einfach nur ist, sondern eigentlich wirklich auch eines Identitätsentwurfs. Und das finde ich schon auch nochmal ein krasses Thema. Also das beschäftigt einen irgendwie, ne? Und das kann man vielleicht am Anfang, also während Theresa gesagt hat, es gibt so Dinge, die am Anfang da sind, ne, wo man später Angst verliert, habe ich das Gefühl, dass bei mir zum Beispiel diese Angst irgendwie des Zurückbleibens, ne, des irgendwie Scheiterns und darin auch irgendwie selber irgendwie eine gescheiterte Existenz zu sein da drin, ne? So, ach, das war mal ein hoffnungsvoller, talentierter Soziologe, aber irgendwie so richtig geschafft hat das doch nicht. Das ist schon so, der Abgrund ist schon irgendwie nah und ich habe immer das Gefühl, dass das schon was ist, was entweder sich verschärft hat oder weil man selber älter wird, ne, sich sozusagen für einen selbst als Angst verschärft, die man früher noch so, mein Gott, dann ziehst du mal um und ziehst nochmal in eine andere Stadt, ach, da hast du da mal eine halbe Stelle oder so. das lässt sich sozusagen leichter aushalten, ne? Sozusagen irgendwie noch am Anfang.
Ja, das ist vielleicht genau, also dieses dramatische Wechselspiel zwischen Zauber und Abgrund, so. Also ähnlich, vielleicht ist es sogar diesen ganzen Vortragensängsten äquivalent, so dass diese Mischung aus, es ist aufregend, es ist gruselig, man beobachtet, was dein Körper macht, und auf der anderen Seite ist das, was dem dann auch so viel Reiz und Freude verschafft, und das Gleiche gilt dann aber auch auf der Jobdimension, dass man tatsächlich Soziologin sein kann, und zwar durch und durch, was ganz wunderbar ist und auf der anderen Seite genau dazu führt, dass du da dich nicht von trennen kannst und dass du das durch und durch bist. Ihr müsst übernehmen.
Also die Frage ist ja, nee, ich finde jetzt eher die Frage, ne, auch wieder, was wir jedes Mal haben, sind ja so Fragen, wie geht man damit um? Also was sind die Coping-Strategien dessen? Ne? Ich habe halt immer das Gefühl, es ist so ein Doppelding, bei mir mit der Angst umzugehen, einerseits im Sinne einer Vorbereitung, ne? Also zu sagen, man macht so viel, man bemüht sich so sehr es halt eben geht, ne? Oder man versucht halt Anträge zu schreiben oder sonst was, weil man nicht darauf setzt, dass irgendjemand für einen eine Stelle hat in der richtigen Zeitpunkt. Und das Zweite, was ich immer wichtig finde, ist halt so eine Art Resonanz, ne? Also erfährt man Resonanz mit dem, was man macht. Also kommt mal einer und sagt, hast du gut gemacht. Ja, und dann denkt ja,
oder
man
Anerkennung, ne? So.
Genau. Das trägt einen durch. Und das finde ich nochmal so ganz spannend, dass diese Ängste sozusagen, ich glaube, auf allen Ebenen, also ich glaube, das hört als Prof auch nicht auf, weil das da auch Anerkennungsängste sind, ne? Und das Spiel quasi, sage ich mal, mit höheren Einsätzen vielleicht spielt. Vielleicht gibt es mehr ein Sicherungsnetz, weil man entfristet ist, aber es gibt eben auch andere, also man will ja meistens mehr als nur die sichere Existenz. Sonst würde man einen anderen Job machen. Und das, glaube ich, wie wichtig eigentlich, ne, diese Balance, also ich denke da immer an die Szeneforschung, also dass sozusagen diese Ängste immer wichtig sind, dann dieses eigentlich an der Angstgrenze zu arbeiten, weil das einen zu besseren Leistungen pusht, und dass, glaube ich, genau diese Motivation und die Identifizierung so notwendig sind, also eigentlich, ne, ein gewisser Fatalismus, dass man mit dem Schiff sozusagen untergeht, auch notwendig ist, um überhaupt vielleicht sozusagen sich selber zu pushen und vielleicht, ne, das Schiff die paar Meilen noch mehr zu tragen, damit es halt irgendwo Land erreicht.
Aber also das wäre dann zum Beispiel, das erinnert mich jetzt aber daran, dass ich mit ein paar Profen gequatscht habe, die kurz vor der Emeritierung stehen. Und ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung teilt oder nicht, da kommt oft nochmal so eine Bitterheit mitunter auch rein, so, was habe ich eigentlich all die Jahre gemacht? Ich habe da an diesem großen Ideal, weiß ich, Wissenschaft irgendwie mitgearbeitet. Und jetzt lesen die Kinder die Texte nicht oder die wiederholen den ganzen Schmuh. Das frage ich mich auch noch, ob uns da auch noch was erwartet, wo man am Ende dann zurückschaut, was heißt es dann eigentlich, diesen Beruf irgendwann abzugeben oder so. Also, ja, keine Ahnung, aber da müssten wir potenziell auch nochmal eine Selbsthilfegruppe gründen oder wir brauchen dann irgendwann nochmal ein Altersheim für SoziologInnen, die alle zusammensitzen und sagen so, aber Weber hat es doch schon gewusst.
Alle auf die AIDA und dann kann ich dann mit dem Geld.
Ja, vielleicht.
Okay,
dann bringen wir die Welt zum Untergehen, ja.
Aber ist das nicht auch der schöne Überleitung quasi zu Renés Postdoc Grummelbär? Also das kann ja, ich glaube, auch vor der Professorenphase droht das, ne? Also diese Sorge, nein, also auch auf mich selbst bezogen, nicht nur auf René, ne? Diese Sorge sind diese Enttäuschungen, ne, die man, die Frustration, die man dabei, ne, also die sich auch auftürmt, weil man vielleicht am Anfang nicht wahrgenommen wird und irgendwo denkt man, irgendwie wird man immer noch nicht wahrgenommen und warum nehmen die anderen einen nicht wahr oder warum kritisiert einen der jetzt unbedingt oder warum, ne, so, also dass das einen sozusagen auch immer eine Gefahr ist, dass man irgendwo auch den Spaß an Wissenschaft verliert und ein bisschen zu grummelig wird.
Also nochmal, um das klar zu, das war jetzt keine, hoffentlich zumindest keine Selbstbeschreibung, sondern, aber wir kennen diesen Typus des schlecht gelaunten Postdocs oder der, die irgendwie schon zu Studienzeiten waren das die immer die strengsten und schlechtesten Noten vergehen haben und immer so ein bisschen grummelig in ihrem Büro gesessen sind. Es waren halt nicht die jungen, coolen, hippen Nachwuchswissenschaftlerinnen, die gesagt haben, so ey, ich habe voll Bock drauf, sondern man hat gedacht, so okay, das sind so die Leute, die sitzen halt schon ein bisschen zu lang in ihrem Büro. Und das ist ja das, was man irgendwie denkt, so will man das werden? Es sind nicht alle, aber es gibt diesen Typus, und der wurde dann natürlich auch gewissermaßen als bei dem Wissenschaftsarbeitszeitgesetz als mahnendes Beispiel immer vorgehalten, ja, und dann haben wir diese Leute, die sitzen da und so weiter und so fort. Und waren dann so das Gegenmodell, gegen das der Neoliberalismus dann die Antwort sein sollte. Und vielleicht aber genau das erst doppelt produziert. Also nur um das kurz einzuordnen. Ja? Also
Ja, aber die Angst, also ich meine, ich teile das total. Ich wollte nicht sagen, dass du das bist oder ich das bin. Aber die Angst davor, auf dem Weg zu sein, weil man manchmal vielleicht denkt, ne, so, oh, diese dummen Studierenden. Und manchmal denkt man, oh, diese dummen Kollegen. Und dann denkt man, oh, dieser dumme Prof. Und man denkt, aber ich bin doch nicht so dumm. So, ne, warum habe ich noch nicht und so? Da sind wir noch nicht, dass es so weit kommt. Aber das war auch immer für mich so, sage ich mal, ein Angstbild, ne, dahin zu kommen und zu sagen, dann will man eigentlich nicht Wissenschaft machen, wenn das einen so verändert. Aber auf der anderen Seite fällt einem dann doch manchmal nichts anderes ein, weil man ja identifiziert damit ist und so identifiziert damit sein muss.
Aber das finde ich zum Beispiel auch, also ich würde das auch gerne mal aufgreifen, weil das sind zum Beispiel für mich manchmal in Anführungsstrichen so Aufsteigerinnenängste, dass man mitkriegt, so der wissenschaftliche Mittelbau innerhalb der Soziologie ist gerne mal meistens oft schlecht gelaunt. So, oder beziehungsweise, also wir haben auch schon darüber gesprochen, inwiefern das vielleicht auch eine Form von Inszenierung oder Performance ist oder so. Aber wo ich mich auch manchmal frage, muss man das werden? Ist man das dann? Oder kann man das zum Beispiel anders machen? Wenn man das dann anders macht, ist man dann naiv oder blöd oder ist man dann nervtötend für die anderen? Weil für mich aus meiner Perspektive ist Wissenschaft oder Soziologin sein zu dürfen immer noch ein fettes Privileg, weil lasst euch auf der Zunge zergehen. Eigentlich kriegen wir dafür Geld, dass wir immer schlauer werden und uns mit immer mehr Wissen auseinandersetzen. Und gibt's was Hübscheres? Also, weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall ein bisschen naiv und wieder mal romantisierend. Aber das ist doch so ein unendlicher Zauber. Und ich frage mich, also, man sollte halt vielleicht keine Familie gründen, um Gottes Willen. Das ist das, oh Gott, das, wieder, ich hätte, sorry.
Schön, dass es die Frauen uns eure gesagt.
Ja, sorry, es tut mir leid. Also, das ist
vielleicht
also,
auch bezeichnend, nein, man weiß.
Absolut. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es nochmal was komplett anderes ist, wenn man für diverse Menschen Verantwortung trägt, ökonomischer Natur. Nevertheless, also von so einer idealistischen Perspektive her, finde ich das eigentlich einen ganz interessanten, zauberhaften Beruf, schlau sein, also nicht schlau sein zu dürfen, sondern neugierig sein zu dürfen und dass man im Grunde genommen dafür theoretisch ökonomische Anerkennung erfährt, dass man in Anführungsstrichen besser wird. Und jetzt sofort, mir fällt auch sofort die Kehrseite auf, aber die Frage ist, gibt es eine Spielart, in der man die zufriedene Wissenschaftlerin sein kann? Oder sind wir das alle?
Habt ihr denn überlegt euch mal, habt ihr mal, wenn ihr Kolleginnen und Kollegen auf einer Tagung trefft, wie oft habt ihr gehört, so, ich gesagt, na, wie geht's denn so? Ja, nee, im Moment gerade alles super. Ach, ich habe gerade nicht so viel zu tun.
Und man hat ein schlechtes Gewissen.
Gerade mal total entspannt. Hatte echt mal Zeit, mal ein bisschen Urlaub zu machen und dann vielleicht nochmal so ein gemütlich mal irgendwie mich in so ein Thema, das mich mal interessiert hat, reinzulesen. Wie oft habt ihr das schon gehört?
Oder ich habe Belletristik gelesen, das ist auch so. Wann habt ihr das letzte Mal einen Roman gelesen?
Dann gibt's wirklich so, ja, muss man machen. Man muss sich auch mal Zeit nehmen dafür, ne? Also man ist ja sonst immer so gestresst. Ja, also es ist,
Nein, ich glaube, es sind ja auch Jammergemeinschaften. Also so habe ich das immer erfahren. Ich finde immer jeden, der nicht jammert, suspekt. Weil ich dann immer das Gefühl habe, da ist keine Aufrichtigkeit dabei, weil natürlich gibt es eine Menge zu jammern. Und ich glaube, das ist schon ein vergemeinschaftendes Moment. Also das ist ja ein Ding, darüber zu jammern und zu schimpfen, ist, glaube ich, dieses konstitutiv vergemeinschaftende Moment. Trotzdem in, wie Theresa schon gesagt hat, in dieser masochistischen Art von... Also deswegen ist, glaube ich, beides. Wir sind die glücklichen Wissenschaftler. Also ich stimme dir total zu. Es ist ein absolutes Privileg. Und ich meine, wo kann man am Mittwoch einfach mal Feiertag machen, obwohl keiner ist, weil man einfach sagt, boah, ich habe keine Lust, in die
Bibliothek Moment, zu gehen. Moment, was kannst du
dafür
machen?
Muss man dann...
Ist das in deinem Arbeitsvertrag
zu sehen? Ich bin ja ein Chaot, also klar, natürlich, wenn es nicht float, also das ist ja noch die Sache mit der Angst, man muss ja manchmal auch die, Ajit hatte das vorhin am Anfang sehr, sehr schön gesagt, das würde ich nochmal darin aufnehmen, dieser Vergleich auch zum Schwimmen oder so, du musst in so einem Flow sein, um Wissenschaft zu machen und dafür musst du ein gewisses Mindset haben und die Situation muss stimmen und wenn die nicht da ist, dann ist die nicht da. Ja, das ist ja auch dieses vielleicht, was Theresa angesprochen hat, dass man sich manchmal so fremd fühlt, weil halt, weiß ich nicht, ein Handwerker kann jeden Tag einen scheiß Tisch bauen und das ist immer derselbe Tisch, ja, und das sind Routinen und das klappt und da ist er manchmal glücklich und manchmal unglücklich dabei. Wenn wir unglücklich sind, dann schreiben wir keine guten Texte, dann hat es auch keinen Sinn. Also das ist ja wirklich ein bisschen manchmal so wie, man muss nach Wetterlage gehen, ne? Steht das Wetter gut, stehen die Wellen gut, macht das jetzt Sinn, mit dem Brett rauszufahren und den großen Wurf oder den großen Fang zu versuchen oder endet es doch wie der alte Mann und das Meer. Und das finde ich schon, also deswegen meine ich halt, auf der einen Seite sehe ich das auch als großes Glück,
aber natürlich eben auch in den Schattenseiten und diese Vergemeinschaftung über diese Schattenseiten, das Jammern, das ist, glaube ich, eine Form von, sag ich mal, vielleicht wissenschaftlichen Tratsch, der dann der Kitt ist, der zusammenhält. So. Also die besten Beziehungen habe ich zu Kollegen, mit denen ich jammern kann. So. Ohne, dass die der Meinung sind, dann geht doch...
Jammern wir hier auch gemeinsam.
Entschuldigung. Ja, also wir sagen, wir dürfen jammern und können sagen, und trotzdem machen wir das und wir verstehen beides. Ne? So. Entschuldigung.
Also eigentlich müsste es für diesen Aspekt müsste es irgendwelche arbeitssoziologischen Studien geben, die sich genau damit auseinandersetzen, weil natürlich irgendwie das Rumgemecker an Arbeit generell, glaube ich, ein verbindendes Element irgendwie ist für Mitarbeiterinnen unterschiedlichster Couleur, weil Arbeit halt einfach auch nur mal Arbeit ist. Und Arbeit heißt ja nicht, dass es schön ist. Also nicht ständig schön sein muss, will ich damit sagen. Ne? Auch wenn wir das natürlich gerne machen. Und ich glaube, man muss ein bisschen vielleicht differenzieren zwischen den... Also ich meine, klar, wir sind Soziologinnen und Soziologen und wir machen das halt irgendwie gerne. Und es ist also diese idealistische Seite, die dazu führt, dass Soziologie eben nicht aufhört, wenn du irgendwie dann eben nicht in der Uni bist oder so. Also ich fand, tatsächlich war auch dieses Corona, also es ist ja, wir sind ja immer noch mittlerweile wieder im Lockdown-Light, aber gerade auch in dieser ersten Phase, als man dann irgendwann so ein bisschen aus dieser Schockstarre erwacht ist und dann feststellen konnte, okay, damit kann man jetzt irgendwie arbeiten. So unabhängig davon, dass andere dann schon die ersten Publikationen gestrickt haben vielleicht, da haben wir ja direkt zu Beginn schon drüber gesprochen. Aber da gibt es sozusagen Impressionen und jetzt beginnt sozusagen der soziologische Geist schon wieder zu arbeiten. Also ich fühlte in der Zeit nicht unbedingt Entropie oder Stillstand, sondern da passierte etwas. Das ist für mich aber losgelöst von den Anerkennungsstrukturen, die relevant sind irgendwie in diesem Betrieb und was uns halt irgendwie antreibt, halt gute Dinge zu tun. Und das ist für mich auch losgelöst von der Angst, gewissermaßen zu prekarisieren oder eigentlich ja ständig quasi eine Art von prekärem Zustand zu leben, der dann wirklich irgendwann zur Prekarisierung wird. Das sind für mich so drei verschiedene Ebenen. Selbst wenn ich wahrscheinlich dann irgendwie keinen Job habe, bin ich dann trotzdem noch Soziologe und denke irgendwie auch noch soziologisch und befasse mich irgendwie mit dem Alltag oder auch mit anderen Dingen in einer soziologischen Art und Weise. Ja, bloß dann vielleicht unter gegebenen Umständen ich mehr für Geld.
Ja, also vielleicht, ich finde, da hat mein Chef mal was Hübsches gesagt oder teilweise unser Chef. Stellt euch vor, ihr müsstet jeden Tag zur Arbeit gehen und immer wieder das Gleiche machen. Und ist es nicht eigentlich auch gut oder wunderbar, dass wir es immer wieder mit neuen Herausforderungen zu tun haben? Meine Antwort war darauf, dass wir aufpassen müssen, dass aus Herausforderungen nicht Überforderung wird. Aber ich fand diese Perspektive sehr schön. Also wir haben etwas, wo wir wachsen. Das ist mit permanenten Wachstumsschmerzen verbunden. Aber irgendwie kann man dann doch größer werden. Und vielleicht würden wir noch ganz anders reden, wenn wir Tischlerin wären zum Beispiel.
Ja, ganz sicher. Also, ja, Tischlerin vielleicht nicht, aber ich meine, das ist nichts. Also, nein, aber ich beobachte das natürlich im Freundeskreis. Ein Freund von mir, der studiert ist und, also, der studiert, ich kenne jemanden Studierten, der in der Behörde arbeitet, auch mit einem, ja, es ist an der Grenze zwischen Ingenieur und Sozialwissenschaften, würde ich mal behaupten, vielleicht ein bisschen stärker Ingenieurwissenschaften, also eine Planungswissenschaft, und der arbeitet in einer Behörde. Und der hat halt da über Jahre, also das ging ganz gut los mit dem Job, und der wurde völlig unzufrieden, weil er meinte, da geht nichts voran. Er muss da jeden Tag in dieses Büro und er hat das Gefühl, dass er da nichts tut. Und das ist, glaube ich, schon ein ganz großes Privileg, dass wir irgendwie in der Hand haben, so, ha, es geht immer weiter. Man hat immer so, man hat natürlich immer so ein bisschen die Karotte von der Nase. Vielleicht muss man auch mal niesen, wenn man die hat, aber man hat die immer von der Nase und die gibt einem, man hat immer das Gefühl, es geht irgendwie weiter. Also vielleicht irgendwann ist der frustrierte Grummelbär dann irgendwann nicht mehr, aber prinzipiell hat man schon dieses Gefühl, dass das ist ja das, was einen vielleicht schon irgendwie antreibt. Also das kann in verschiedenste Richtungen. Also ob es das Jagen nach der Dauerstelle ist oder ob es dann vielleicht irgendwie die Selbstverwirklichung in der Grand Theory ist oder ob das, was weiß ich was, die Schaffung einer Institution ist und was weiß ich was, was für Karrierewege man in den Sozialwissenschaften so anstreben kann. Aber man hat ja immer diese es geht weiter Logik, ne? Das ist was ganz anderes als die Monotonie, die ja von der Arbeitslehre und so weiter breit untersucht ist.
In dem Sinne wäre das ja eine schöne Aufhänger sozusagen für das nächste Thema, nach Angstmomenten Glücksmomente in der Forschung und Wissenschaft zu behandeln. Ne?
Schön, da haben wir auch ein paar. Über Glück reden, Glück und Zufriedenheit.
Ja. Oh, das wäre Glück wunderbar. Und Zufriedenheit, das finde ich gut. Das ist das nächste Thema, das
passt. Damit machen wir uns Glücksbedingungen. Damit machen wir uns aber unglaubwürdig.
Es sei denn, jemand hätte noch was zu Ängsten.
Nein, wir machen uns aber, wenn wir das nächste Mal machen, dann machen wir uns unglaubwürdig, weil wir müssen doch.
Wir sind die Wissenschaft, René. Da ist der Schlüssel.
Wir schreiben ja, also wir reden ja jetzt keine Anleitung zum Glücklichsein, ja, oder so. Aber ich finde, das ist, glaube ich, ich finde, das ist eigentlich ein schöner Brückenschlag. Weil das eine von dem anderen manchmal gar nicht so weit entfernt ist. Und ich glaube auch, dass dieses Thema Angst wird ja eigentlich, wir haben das zwar jetzt vielleicht hier irgendwie gut diskutiert, aber sicherlich eigentlich erschöpfen. Und ich kann mir vorstellen, dass uns das auch künftig nochmal hier und da begleiten wird. Und wie das Thema sicherlich auch nochmal da ein oder andere Stelle zum Gegenstand machen werden. Ich glaube, das ist es wert. Aber ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Ja, und unser
das war dann ein schönes Ende.
Absolut.
Dann machen wir, finde ich gut, ich mache mal Stopp, oder?
Also ihr auch. Ja, es war schön. Ich möchte dazu sagen, es war schön mit euch.
Ja, wirklich.
War schön.
Grazie.
Habt einen schönen Abend.
Tschüss. Ich fand es übrigens am Anfang schön, dass alle mit dem Drosten-Hallo eingestiegen sind. Dieses Hallo.
Ich stoppe jetzt die Aufnahme.
Machen wir jetzt aus. Stopp jetzt auch die Aufnahme.